wichtigen Frage der Heilung gewesen. Und ich möchte jetzt eingehen auf die Heilungen im außerchristlichen Bereich. Heilungen im außerchristlichen Bereich. Wenn ich es ganz vereinfacht sage, kann ich es so zusammenfassen: Heilungen gibt es in allen Weltreligionen und in dem größten Teil der Sekten. Das wäre ganz vereinfacht gesagt. Und jetzt könnten wir alle Sekten durchgehen und jede Sekte und auch jede Weltreligion berichtet von übernatürlichen Heilungen. Also ich rede nicht Heilung von Ärzten, sondern übernatürliche Heilungen. Das heißt, beispielsweise im Schamanismus. Ein Schamane, das ist nämlich seine Hauptaufgabe, soll vermitteln zwischen kranken Menschen und zwischen jenseitigen Geistern. Und das tut er auch. Er begibt sich in Trance, er kommuniziert dann mit den Geistern aus dem Jenseits, zeigt dann, was getan werden muss, damit die von Geistern verursachte Krankheit in den Menschen behoben werden kann. Und Schamanen berichten bis heute von zahlreichen Heilungen. Es gibt Schamanen, die regelmäßig nach Deutschland kommen und ganze Stadthallen füllen, um dort Menschen zu heilen. Beispielsweise einer in Gießen ist regelmäßig eingeladen worden, über Jahre hinweg. In diesem Jahr durfte er nicht mehr kommen, weil er angeklagt worden ist in Deutschland wegen sexuellem Kontakt mit Minderjährigen und so. Und deshalb ist er nicht mehr gekommen, aber sonst wäre er auch wieder gekommen. Es wird von zahlreichen Heilungen berichtet, die der Mann gemacht hat in Deutschland und im Ausland auch. Wir lesen beispielsweise von den philippinischen Geisterärzten, die ohne direkten medizinische Kenntnisse Operationen durchführen unter der Leitung von jenseitigen Geistern und tatsächlich Menschen geheilt werden und es ihnen besser geht dabei. Die Mary Baker Eddy, Gründerin der christlichen Wissenschaft oder Christian Science, deren Sekte hat das Hauptziel, Menschen gesund zu machen. Ich werde übrigens nachher noch zeigen, dass die Glaubensbewegung im Wesentlichen zurückgeht auf Mary Baker Eddy, eine Sektiererin, ganz offensichtlich Sektiererin. Und dass diese Dinge übernommen worden sind von den Predigern der Heilungsbewegung. Also das ist nicht nur meine Verschwörungstheorie, das ist faktisch so. Das werde ich nachher noch zeigen. Dann finden wir das beispielsweise auch bei den Muslimen. Muslime haben die Vorstellung, dass die meisten Krankheiten durch Dschinn ausgelöst werden, das heißt böse Geister. Und in traditionellen islamischen Kulturen geht man nachher zum Imam oder zu einem Mufti und der kann diese Geister und diese Dschinn beschwören durch verschiedene Rituale, gibt es ausführliche Rituale dafür, was man nun machen muss, und dann verschwinden diese Geister wieder und die Menschen werden gesund dabei. Es gibt auch feste Regeln, was man nun nicht tut, damit man nicht von einem Dschinni besessen wird oder nicht krank wird dadurch, dass der einem begegnet. Ja.
Aber gegen Geld?
Meistens gegen Geld, ja. Meistens gegen Geld, oder alle Gesundbeter und Heiler eigentlich formulieren das anders. Sie reden dann von einer Spende. Ja. Ja, auch nicht für sich selbst. Sie sagen dann, damit ich meinen Dienst noch weiter tun kann. Ja. Dass dann natürlich manchmal etwas großzügig ausfällt, dann der Dienst und so, das steht dann auf einem anderen Blatt. Aber die meisten dieser Heiler, wenn man sie interviewt, sagen sie, ich mache das nur für Gott. Aber nebenher fällt dann auch eine ganze Menge voll für sie selbst ab dabei. Heilungen gibt es zum Beispiel im Volkskatholizismus durch die Marienwallfahrtsorte. In Lourdes und in Fatima, jährlich geschehen dort übernatürliche Heilungen durch die Kraft Marias. Im katholischen Bereich. Oder durch Pater Pio, nicht? Ihr kennt ja vielleicht im katholischen Bereich den stigmatisierten Mönch, durch den zahlreiche Wunderheilungen bewirkt worden sind.
Kurze Frage dazu noch.
Ja.
Diese Wunderheilung, wo du jetzt gerade von sprachst, die jetzt da ausgelöst worden sind, werden wir nicht in der Frage, aus welcher Quelle die kommen?
Dazu kommen wir ja gleich noch. Ich will dir erst einmal einfach aufzählen, Heilung ist nicht etwas spezifisch Christliches, übernatürliche Heilung, sondern übernatürliche Heilung gibt es auch außerhalb des christlichen Bereichs. Und sie wirkt ganz ähnlich. Nämlich die Menschen sind hinterher von Krankheit befreit. Sie fühlen sich wohl dabei. Und die Quelle ist hier, so wie diese Heiler sagen, eine übernatürliche. Deshalb nehme ich hier bewusst Bezug auf übernatürliche Heilungen. Im Hinduismus gibt es das genauso. Heilungen zum Beispiel durch Untertauchen im Ganges. Oder durch bestimmte Rituale, die durchgeführt werden an den heiligen Orten, wie zum Beispiel Benares. Auch da werden Menschen geheilt. Auch durch Anbeten im Tempel, wenn man die Götter darum bittet, dann werden Menschen gesund. Ich habe selbst Zeugnisse von Hindus gelesen, die berichtet haben, dass sie aufgrund von Gebeten zu ihren Hindu-Göttern gesund geworden sind. Und ich könnte das Ganze jetzt noch weiter ausweiten. Das will ich aber nicht unbedingt tun, denn der entscheidende Punkt, auf den ich zu sprechen kommen will, ist, Heilungen finden auch außerhalb des christlichen Bereichs statt und eine Heilung ist nie ein Nachweis oder Beweis dafür, dass das, was die Person sagt und tut, vor Gott richtig ist. Das ist die einzige Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen will. Also, weil häufig wird argumentiert, da werden ja Menschen gesund, also muss das, was die Person tut, ja gut und richtig sein. Oder es wird dann argumentiert, sonst würde Gott doch dadurch nicht wirken oder sonst würde Gott das doch verhindern. Dasselbe Argument könnte ich anwenden auf die schamanischen, auf die islamischen, auf die hinduistischen Heiler. Da verhindert Gott es auch nicht. Da findet auch Heilung statt. Und zwar mengenmäßig durchaus vergleichbar mit dem, die in christlichen Kreisen stattfinden. Also wir sollten nicht den Irrtum vollziehen, weil irgendwo Heilung stattfindet, ist die automatisch von Gott oder ist die von Gott gewollt oder ist die Lehre, die diese Person verbreiten, richtig. Also das sollten wir hier deutlich voneinander trennen. In der Kirchengeschichte gibt es zahlreiche Beispiele für Heilungen, übernatürliche Heilungen. Und das nicht nur bei Sektierern, sondern durchaus bei uns vorbildlichen Gläubigen, die für andere Menschen beten und sie gesund geworden sind. Wir lesen das in der Missionsgeschichte unter den Germanen beispielsweise von Bonifatius oder von dem Martin von Tours. Natürlich kann jetzt jemand einwenden, ja, die waren doch Katholiken. Durchaus wahr, aber sie hatten auch nichts anderes sein können, denn es gab ja keine andere Kirche damals, außer die katholische. Also das entscheidet nicht unbedingt, dass sie ungläubig waren, sondern wenn wir lesen, was sie gepredigt haben, können wir durchaus davon ausgehen, dass sie auch gläubig gewesen sind und hier Gott gewirkt hat. Genauso sehen wir Heilungen bis in neueste Zeit hinein in der Erweckungsbewegung, im Pietismus, beispielsweise bei Blumhardt, nicht, der da betet für Kranke und betet für Besessene und sie frei werden von Besessenheit und auch von Krankheit. Darüber hinaus sehen wir das dann ausgeweitet bis in die Gegenwart hinein, dass Gott ja nicht nur in charismatischen Kreisen, sondern, so hoffe ich zumindest, auch in unseren Gemeinden Menschen gesund macht, heilt, für die wir beten, den wir Hände auflegen, die wir salben, also Krankensalbung, nicht, und so weiter. Also zumindest ich habe das so erlebt im Gebet für Menschen, dass dort auch Heilung stattgefunden hat. Also deshalb Heilung im außerchristlichen Bereich, Heilung in der ganzen Kirchengeschichte, eigentlich durchgehend, nur in unterschiedlicher Intensität. Es gab allerdings keine Zeit in der Kirchengeschichte seit dem Tod Jesu, in dem Heilung so stark betont worden ist, wie unter den Glaubensheilern der charismatischen Bewegung heute. Keine Zeit, in der das so stark betont worden ist. Das ist schon was Außergewöhnliches. Diese Heilungsbewegung hat ähnlich wie die charismatische Bewegung drei große Wellen erlebt. Die erste Welle ist etwa schon vor der Pfingstbewegung begonnen, nämlich am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich habe ja auch schon verschiedene Prediger vorgestellt, die da vorgearbeitet haben mit ihren Heilungen. Das Ganze ging zu Ende, so Mitte der 20er Jahre. Dann gab es eine zweite Welle christlicher Heiler in den 40er bis 60er Jahren. Und dann gab es wieder eine Phase, wo das nicht so sehr populär und verbreitet war. Und jetzt erleben wir gerade eine dritte Welle einer starken Betonung der Heilung seit Mitte der 80er Jahre. Ganz starke Betonung von Heilung. Es gibt ja dann entweder die Heilungsveranstaltungen von großen, bekannten Heilungsevangelisten oder es gibt Seminare, wie jeder lernen kann, selbst zu heilen in der Kraft Jesu, im Namen Jesu. Oder es gibt dann auch zum Beispiel die Healing Rooms, nicht, von Gemeinden, die anbieten, dass man dort hinkommen kann, um für sich beten zu lassen, um gesund zu werden. Manchmal geht das auch per Telefon oder E-Mail, dass man dann eben für sich beten lassen kann. Also zahlreiche Angebote. Das Ganze fließt bruchlos ineinander über. Und zwar die Angebote christlicher Heiler zu den Angeboten esoterischer Heiler, insbesondere in Deutschland. Ich kenne namentlich einen, ich habe das glaube ich auch schon mal genannt, auch persönlich, kenne ich den bekanntesten christlichen Heiler in der Schweiz, und zwar Daniel Harry. Der hatte mehrere Auftritte im Schweizer Fernsehen, füllt ganze Stadtteile davon. Ich habe zusammen mit ihm studiert, Theologie. Und damals war er ein evangelikaler, fundamentalistischer oder wie es er sonst immer nennen soll, Christ. Mitglied der Heilsarmee in Basel damals. Und damals hatte er das Anliegen, Esoteriker für Jesus zu gewinnen. Und dann besuchte er regelmäßig Esoterikmessen und entwickelte dann eine Idee, heilen mit der Kraft Jesu. Das macht er bis heute noch, hat ein Buch darüber geschrieben, hatte zahlreiche Interviews gehabt mit Esotera, eben dem großen Magazin der Esoterik im deutschsprachigen Raum und so weiter. Und zwischenzeitlich ist er der Überzeugung, dass auch ein Ungläubiger in der Kraft Jesu heilen kann. Und er natürlich auch. Und hier merken wir, zwischenzeitlich ist er nach meinem Dafürhalten von der wahren christlichen Lehre hin zu einem Mischmasch aus Esoterik und christlichen Versatzstücken gekommen. Durch die positive Absicht, den Esoterikern den christlichen Glauben nahezubringen. Wir merken, das ist auch nicht ganz ungefährlich. Aber wie gesagt, er hat Erfolg. Viele Leute werden gesund durch ihn in der Schweiz. Aber er predigt nicht mehr Sündenbekenntnis oder Bekehrung oder so, sondern heilen in der Kraft Jesu. Das geht auch. Und dafür gibt es in der Esoterik durchaus auch Platz. Also, drei Wellen. Zu der ersten Welle gehören Bosworth, Gordon, Emmy Semple, McPherson, die ich ja vorgestellt habe, oder auch A.B. Simpson. Zur zweiten Welle gehören Branham, Hagen, Kuhlmann, Osborne oder Roberts. Und zu der dritten Welle, die ist noch unterschieden einerseits in den Predigern der Zeichen und Wunder. Da sind die Vertreter Jack Deere, Wayne Grudem, Kevin Springer, John Wimber oder C.P. Wagner. Und der anderen Gruppe, nämlich denen des Wohlstandsevangeliums, oder eben auch dieser Glaubensmission, auf die ich gleich noch eingehen werde. Zu denen gehören Paul John Guichot, Maurice Carillo oder Kenneth Copeland, Paul Krusch, Kenneth Hagen, Marion Hickory, Robert Tilton oder auch Benny Hinn. Die vertreten diese Glaubensheilungen dabei. Das sind so diese zwei großen Gruppen. In diesen Kreisen, wenn ich es mal vorwegnehme, gibt es einige Fragen, die bei den Christen aufgeworfen werden, die auf unbiblische Auffassungen zurückgehen. Der Richard Mayhew nennt 12 dieser Punkte. Erstens, weil Gott will, dass Christen seine Segnungen genießen, zeigen Krankheiten an, dass sie sich außerhalb seines Willens befinden. Also Gott will in jedem Fall, dass Christen gesund sind, also wenn man krank ist, befindet man sich außerhalb des Willens Gottes. Zweitens, Sünde ist die Wurzel von Krankheit. Deshalb müssen sie Krankheit genauso Widerstand bieten wie der Sünde. Sünde ist die Wurzel von Krankheit, deshalb müssen sie Krankheit genauso Widerstand bieten wie der Sünde. Also auch das heißt der Krankheit befehlen, nicht, dass sie verschwindet beispielsweise. Da Christus für ihre Krankheit und ihre Sünde starb, können sie von beiden befreit werden. Das ist ja die Diskussion um Jesaja 53 zum Beispiel. Das nächste, viertens, wenn sie genügend Glauben hätten, würden sie geheilt werden. Also ich gehe jetzt insbesondere auf diese Glaubenslehre ein, die sagen, mit genügend Glauben verschwindet jede Krankheit, weil ja Krankheit generell vom Teufel kommt und Gott in jedem Fall will, dass der Mensch gesund wird. Wozu du dich bekennst, das besitzt du. Deshalb soll Krankheit genauso wie Satan abgelehnt werden. Also Krankheit abgelehnt werden. Wenn sie nur das Geheimnis von Gottes heilender Macht kennen würden, dann könnten sie geheilt werden. Also es gibt ein Geheimnis, was man wissen und dann praktizieren muss und dann wird jeder Mensch geheilt. Da Christus und seine Apostel in ihrer Zeit heilten, können Christen auch heute noch heilen. Also wir machen genau dieselben Taten, wie Jesus sie getan haben. Neuntens, da Krankheit von Satan kommt, kann aus der Krankheit nichts Gutes hervorgehen. Generell Krankheit bewirkt nie etwas Gutes. Wir werden diese Punkte nachher auch noch besprechen, ob die denn biblisch zu rechtfertigen sind oder nicht. Da Gott möchte, dass es uns gut geht, sollen wir, was Heilung betrifft, niemals beten, dein Wille geschehe. Weil der Wille klar ist von Gott. Gott will ja, dass du gesund wirst. Das andere ist schon Zweifel, dass du anders betest. Da Sünde die Ursache von Krankheit ist, liegt offenbar Sünde in ihrem Leben vor, wenn sie krank sind. Gott hat sie geheilt, doch der Teufel verhindert, dass auch die Symptome verschwinden. Das ist eine ganz wichtige Lehre. Ich habe ja vorhin gesagt, dass auch die Vertreter dieser Heilungstheologie ja krank sind. Aber die sagen eben, nein, ich bin nicht krank, das sind nur die Symptome der Krankheit. Ja, ich meine, das ist ja so wie eine Art, wie soll man das sagen? Man erklärt die Krankheit dadurch weg, indem man sie ihm einen Namen gibt. Und deshalb sagen ja auch viele der Vertreter, ich bin seit 30 Jahren nicht krank. Aber ich habe sehr wohl unter Symptomen zu leiden. Und deshalb muss man genau hinhören, was die genau sagen und was es bedeutet. Aber dahinter steht die Idee, wenn ich jetzt sage, ich bin krank, dann verstoße ich ja gegen den Willen Gottes, der ja sagt, ich bin gesund. Also kann es nur eine Vorspiegelung des Satans sein, dass ich noch etwas fühle, Schmerzen fühle, aber das ist natürlich keine Krankheit, sondern es ist nur die Illusion, die ich habe, dieser Krankheit. Hier merken wir schon bei diesen Erklärungen, die klingen für uns ja sehr komisch, hier merken wir schon, das ist keine biblische Erklärung. Ich werde das auch gleich erklären, woher das kommt. Ein typisches Beispiel dieser Heiler ist die damals in der Weltpresse ausgebreitete Fall, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, von Larry und Alice Parker. Die brachten nämlich ihren 11-jährigen, damals diabeteskranken Sohn Wesley in eine Heilungsveranstaltung des christlichen Heilers Daniel bei Dilia. Die Eltern glaubten an die dort ausgesprochene Heilung, also er sagte, du bist geheilt, und dann gaben sie ihrem Sohn kein Insulin mehr. Dieser Sohn hatte dann innerhalb von 2 Tagen Magenkrämpfe, Übelkeit, starke Schmerzen und 3 Tage später starb er. Aber die Eltern hatten auf diese Schmerzen nicht reagiert, weil sie gesagt haben, das ist nur eine Anfechtung des Teufels. Denn die Krankheit ist doch besiegt. Der Heiler hat doch gesagt, der ist gesund, der Prediger. Dieser Junge starb. Natürlich wurden die Eltern später angeklagt. Wegen unterlassener Hilfeleistung und so weiter. Fahrlässige Tötung und solche Sachen. Und dann, ich glaube, sie wurden nicht verurteilt, weil man gesagt hat, sie sind schon schwer genug bestraft durch den Tod ihres Kindes. Aber durch die Weltpresse ist das damals gegangen. Jahre später hat dann der Vater, nämlich Larry Parker, geschrieben, ich zitiere, wir wünschten uns so sehr, dass unser Sohn geheilt würde, sind aber den falschen Weg gegangen. Dann wusste ich, dass wir unseren vermeintlichen Glauben erlaubt hatten, die Liebe vergessen zu lassen. Als wir für Wesley beteten und ihn in offensichtlichen Schmerzen daliegen sahen, drängte uns unsere Liebe, ihm das Insulin zu geben, von dem wir wussten, dass es seine Leiden beenden würde. Wir meinten jedoch, das würde Versagen im Glauben bedeuten und ihn die Heilung kosten. Gottes Wort sagt, dass die Liebe größer ist als der Glaube, 1. Korinther 13, 13. Das Problem bestand darin, dass wir theoretischen Glauben mit Vertrauen verwechselten. Das schreibt er nachher und empfindet das, was sie getan haben, als falsch. Aber wie gesagt, mit schweren Kosten, die das für das Kind und auch für die Eltern gehabt hat. Ja, wenn wir Heilungen sehen, dann gibt es dafür unterschiedliche Antworten. Und da möchte ich hier ein paar nennen, die bei Richard Mayo erwähnt werden. Vielleicht können wir aber auch erst welche im Austausch nennen. Also jetzt sehen wir, in einer Veranstaltung wird jemand gesund. Welche verschiedenen Ursachen kann das haben? Also ich meine jetzt nicht, dass wir sagen, der Teufel oder Gott oder so, sondern mehr so normal innerweltlich. Zum Beispiel psychosomatisch. Also psychosomatisch, das ist etwas, was relativ weit verbreitet ist. Das ist ja sozusagen der Placebo-Effekt, der dahinter steht. Placebo ist ein Scheinmedikament und es gibt medizinische Untersuchungen, die festgestellt haben, dass ein Großteil der Krankheit, unter denen Menschen leiden, manche schätzen sogar bis 70% der Krankheiten, sind mit durch psychische Faktoren verursacht. Also das heißt, ich bin in einer Lebenskrise, ich fühle mich schlecht und so, und das verursacht Miterkrankungen. Nicht alleine, aber es ist ein großer Faktor mit dabei. Der kann, wenn eine Person ganz stark davon überzeugt ist, jetzt wird mir geholfen, kann auch diese starke Überzeugung, diese psychischen Faktoren relativieren, sodass ich mich in dem Moment besser fühle. Also Placebo-Effekt dabei. Das gibt es insbesondere bei den Krankheiten, die wir jetzt mit meinen Schmerzerkrankungen haben oder eben der psychischen Erkrankungen, aber auch gewisse körperliche Erkrankungen bis hin zum Krebs, hat man festgestellt. Natürlich, wenn der erstmal da ist, kann man ihn nicht leicht wieder psychosomatisch heilen, aber man hat festgestellt, dass auch viele Krebsarten zumindest mit verursacht werden durch psychosomatische Spannungen. Das ist beispielsweise dadurch aufgetreten, also es gibt ja einmal durch chemische Vergiftungen und so, durch Alterserscheinungen, durch genetische Prädispositionen, da gibt es sowas auch, aber ebenfalls durch psychische Faktoren. Man hat festgestellt, dass außerordentlich häufig Menschen unter Krebs leiden, nachdem sie einige Jahre vorher schwere traumatische Erfahrungen oder Lebenskrisen wie Scheidung oder so etwas durchgemacht haben. Also scheinbar ist das dann mit ein Auslöser dafür, jetzt war das Risikofaktor schon da, der Risikofaktor war schon da, aber das hat dann noch dazu einen Ausschlag gegeben. Jetzt muss nicht jeder, der an Krebs leidet, danach suchen, wo ist denn diese Phase bei mir gewesen? Das muss nicht bei jedem der sein, aber dass es auch mit einem auslösender Faktor ist. Man hat Untersuchungen gehabt bei Leuten mit Rückenbeschwerden. Und zwar von der Röntgenaufnahme genau dieselbe Konstellation, was eben da die Bandscheiben und sowas angeht. Der eine klagt unter wahnsinnigen Schmerzen, der andere nicht. Obwohl sie genau dieselbe Diagnose haben. Was sagt man? Man führt es darauf zurück, dass die Schmerzen ganz stark nicht nur durch die körperliche Diagnose, sondern auch durch die Psychosomatik verursacht wird. Und wir müssen uns, glaube ich, davon trennen, dass wir sagen, ja, Psychosomatik sei keine echte Erkrankung. Natürlich ist das eine echte Erkrankung. Der spürt ja die Schmerzen. Und wir können jetzt auch nicht sagen, viele denken da sofort, ach, ich gehe doch nicht zum Psychologen oder so, ich bin doch wirklich krank. Ja, das ist wirklich krank, aber eben, wir können den Körper nicht vollkommen trennen von der Seele und von dem Geist. Die spielen ineinander, das sehen wir ja auch in der Bibel, das kann man nicht voneinander trennen. Und deshalb, natürlich ist es so, die Bibel berichtet ja auch davon, dass Menschen, die unter seelischen Spannungen oder unter geistlicher, also das heißt Sünde, leben, dass sie auch körperlich krank werden können. Also hier kann es einen Zusammenhang geben. Und den kennt die Medizin auch. Also hier kann es auch Psychosomatik sein, die dann eine Rolle spielt, wenn man zu solch einem Heiler kommt. Denn das, was auffällig ist, dass die meisten der Personen, die in so einer Veranstaltung gehen, kommen ja mit einer großen Erwartungshaltung dahin. Und dann erleben sie das, was sie erwarten. Zum Teil. Die meisten besuchen mehrfach Veranstaltungen eines solchen Heilers, immer wieder. Das heißt, eine ganz große Erwartungshaltung. Und diese große Erwartungshaltung ist Voraussetzung für eine psychosomatische Wirkung. Und das finden wir ähnlich auch bei alternativen Heilmethoden, dass da auch häufig Psychosomatik eine große Rolle spielt, also Placebo-Effekt. Das ist ein Faktor, der kann bei bestimmten Heilungen eine Rolle spielen. Was gibt es sonst noch? Genau, also Nachforschungen, die dann zeigen, dass da Tricks vorkommen. Also hier beispielsweise in dem Buch von Richard Mayhew, da wird nämlich, ich muss mal gerade den Namen finden, dann kann ich euch das auch sagen, da wird nämlich einer der bekanntesten amerikanischen Trickkünstler, André so und so, der wird hier zitiert. Und er schreibt auch darüber, dass er einige dieser charismatischen Heiler in ihrer Veranstaltung besucht hat und einige ihrer Heilungen auf mehr oder weniger offensichtliche Tricks zurückgeführt hat. Also ganz offensichtlich für ihn. Aber er kennt sich eben aus, also er hat eng zusammengearbeitet mit David Copperfield und solchen Leuten, also die ja sehr beeindruckende Illusionisten sind, und hat dann diese Dinge auch ein Buch darüber geschrieben, in dem er die entschleiert dabei und nennt auch einzelne Beispiele, wo er sagt, das ist einfach nur Illusionismus. Es gibt Illusionismus, der jetzt unbewusst praktiziert wird, aber auch welcher, der bewusst eingefädelt wird. Ein Fall eines österreichischen Heilers kam vor einigen Jahren sogar vor Gericht, und der hat auch Leute nämlich geheilt. Der hatte sich so Akkus in die Schuhe einbauen lassen, in großen Absätzen darin, und der hatte dann Leute die Hände aufgelegt und die haben dann einen Stromstoß bekommen. Und die haben gesagt, ja, da war der Heilige Geist, der hat uns doch getroffen davon. Und die haben wirklich was erlebt. Die haben wirklich einen Schlag bekommen, nur eben nicht vom Heiligen Geist, sondern einfach einen elektrischen Schlag. Und die sind dann erstmal auch umgekippt, nicht, dabei. In diesem Fall konnte man es ihm sogar nachweisen. Nicht? Also so etwas. Es sind auch andere Fälle, also krasse Fälle einfach, von denen er selbst berichtet. In den USA wurde ein anderer Heiler verurteilt, der hat das alles inszeniert. Der hat nämlich vorher Leuten, die krank waren, Rollstühle verteilen lassen, obwohl sie durchaus gehen konnten. Und die wurden dann auf der Bühne geheilt, sprangen aus dem Rollstuhl auf. Aber die konnten auch schon vor der Veranstaltung ohne Rollstuhl laufen. Aber es sah natürlich erst einmal für die Veranstaltung sehr eindrucksvoll aus. Und die Zuschauer wussten davon natürlich nichts. Generell unterstellt man diesen Menschen ja auch keine negativen Motive, und dann wird das geglaubt und dann gespendet natürlich auch dafür. Also es gibt auch die Fälle von bewussten oder unbewussten Betrug. Also manchmal gibt es auch Betrug, der ist jetzt nicht bewusst, aber es wird dann anders ausgegeben als das, was es eigentlich ist. Aber es gibt dann eben auch durchaus diesen bewussten. Übrigens auch der Autor hier, bekannter amerikanischer Prediger, der Richard Mayhew, hat selbst mit zahlreichen dieser amerikanischen Heilungsprediger gesprochen. Er hat für sein Buch, er schreibt da etwa 10 Jahre recherchiert, hatte alle diese Heilungsprediger angefragt, sogar persönlich mit ihnen gesprochen, wie bin ich hin, gebt mir ein paar Fälle, die dokumentiert sind, wo jemand vorher eine eindeutige medizinische Diagnose hatte und hinterher die gehabt hatte und der gesund geworden ist. Ergebnis war davon, dass alle diese Heilungsprediger so gut wie keine liefern konnten. Also beispielsweise Ben Hinn spricht von Tausenden Geheilten und hinterher liefert er ihm 18 Beispiele, von denen die meisten eher in den Bereich Psychosomatik passen.
Eine kurze Frage, was macht Bonke denn? Der hält auch die
Heilungsprediger. Ja. Über den kann ich nicht sagen, mir sind keine näheren Untersuchungen bekannt, die dem nachgegangen sind. Also ich habe ja vorhin...
Sind die Heilungstreten, die nur in Afrika auf oder auch in Deutschland evangelisiert?
Auch in Deutschland. Ich habe ja für Deutschland bzw. für Dänemark vorhin das Beispiel von dem Charles Diffon genannt, der auch heilt und hier Untersuchungen gezeigt haben, dass eben nach Ablauf eines Jahres, genau pro Monat eben aufgezählt, nach Ablauf eines Jahres mehr als die Hälfte der Leute wieder krank sind. Die, die nach einem Jahr noch gesund sind, sind in erster Linie auch solche Leute, die sagen, ich will das jetzt nicht abwerten, aber ich habe Rückenschmerzen, ich habe Kopfschmerzen oder so etwas. Also eher auch Dinge, wo man sagen kann, naja, ob da wirklich eine eindeutige klinische Heilung ist, das wissen wir auch nicht genau. Aber die Großzahl der Heilungen dort nicht stattfanden. Und ich kenne Leute, selbst Leute, die hier regelmäßig zur Bibelschule kommen, die zu Charles Diffon gegangen sind, zum Beispiel, ich glaube vor 2 Jahren war er in Hannover, und die enttäuscht wieder zurückgekommen sind, weil sie krank geblieben sind. Weil auch typisch evangelikale Gläubige sind von diesem Heilungsversprechen, lassen sich blenden, kommen hin, manche erleben sogar emotional was und kommen dann krank wieder zurück. Oder werden nach einer Zeit wieder krank. Also ein Fall, an den ich mich jetzt erinnere, der fühlte sich auf der Bühne wieder ganz wohl, die Veranstaltung war vorbei, er fährt nach Hause und die Krankheit ist wieder da. Also das, was es mich auch gibt als Faktor, ist, dass ich in dem Moment, wo ich ja ganz aufgeregt bin, im Scheinwerferlicht dabei stehe von allen Menschen, dass ich in dem Moment durch das High-Gefühl mich gesund fühle, aber wenn ich ins normale Leben zurückkomme, plötzlich das alles verschwindet. Das ist ganz besonders auch bei Leuten, zum Beispiel manche, die im Rollstuhl sitzen, das ist immer besonders beeindruckend, wenn jemand, der im Rollstuhl sitzt und der aufsteht. Viele Leute, die im Rollstuhl sitzen, müsst ihr wissen, die können auch ohne Rollstuhl gehen, nur nicht dauerhaft und nicht viel. Ich meine, wir können es ja mal probieren, nicht? Mit dir. So, und ich weiß ja nicht, wie das bei dir läuft, aber es gibt Leute, die sitzen einfach im Rollstuhl. Ich habe auch schon im Rollstuhl gesessen. Zum Beispiel in meiner Krebsbehandlung. Ich habe die Ärzte im Krankenhaus gesagt, also hier sitze ich im Rollstuhl, da durchgefahren und so. Nicht? Wahrscheinlich weniger, was sie Angst gehabt haben, ich könnte nicht laufen, als vielmehr, ich könnte jetzt wegen den chemischen Keulen und sowas da vielleicht ohnmächtig werden oder so etwas. Aber das ist natürlich was anderes. Hätte hier jetzt ein Heiler gesagt, Michael, stehe auf. Ja, hätte ich aufstehen können. Nicht? Und das wäre kein so großes Problem. Also es kommt immer darauf an, welche Krankheiten dabei. Und es gibt zahlreiche Krankheiten, wo man im Rollstuhl sitzt, aber durchaus, wenn man mit unterstützt wird, so dann auch ein paar Schritte laufen kann. Also das gibt es auch. Ich will jetzt nicht sagen, das ist in jedem Fall der Fall. Hier ist es die momentane Emotion, das momentane High-Gefühl, was dazu beitragen kann. Oder Beispiele von denen, die Leute, die ich selbst kennengelernt habe, die dann gesagt haben, Gott, heilt dich von der hier Kurzsichtigkeit. Und dann zack, die Brille wird auf die Bühne geworfen und zertreten und so, der Teufel hat gesiegt und du kannst wieder sehen. Und dann wollen die Leute nach Hause fahren und sehen nicht mal die rote Ampel. Ja, weil einfach in dem Moment ist der Wunsch so stark, ich will das, dass in dem Moment der Eindruck ist, ich bin wieder gesund. Also auch das gibt es. Es gibt dann auch die Erkrankungen, die sowieso von selbst gesund, also vorbeigegangen wären. Also ich meine, man sagt ja manchmal etwas spöttisch, nicht? Hast du eine Erkältung und du gehst zum Arzt, dann bist du nach 14 Tagen gesund. Gehst du nicht zum Arzt, dann bist du nach 2 Wochen gesund. Nicht? Und manchmal ist es ja auch so, wenn es keine schwere Grippe ist zumindest. Und so ähnlich geht es manchmal auch mit dem Heiler. Gehst du nicht zum Heiler, bist du nach 2 Wochen gesund. Gehst du zum Heiler, bist du auch nach 2 Wochen gesund. Nicht? Also auch das gibt es ja. Es kommt nur darauf an, manchmal wird eine Heilung einem Heiler zugeschrieben, aber der Mensch wäre auch losgelöst, ohne den Besuch des Heilers gesund geworden. Viele der Leute, die zu Heilern gehen, lassen sich parallel dazu auch noch von Normalmedizin und alternativen Heilmethoden ebenfalls behandeln. Wo dann immer doch die große Frage ist, ja, wer hat denn nun den Durchbruch geschafft? Der Hausarzt nimmt für sich die Heilung in Anspruch, der Alternativmediziner, Homöopath und der Heiler auch. Ja, und wer war es nun? Das wissen wir ja nicht genau. Also auch das ist noch ein Faktor, der spielt dabei eine Rolle. Darüber hinaus gibt es dann sogenannte Psychotechniken, wie beispielsweise Heiler in Russland arbeiten, zum Beispiel der Gennady Rotzko, der tritt regelmäßig auf, unter anderem auch in St. Petersburg. Und er soll, so steht in seiner eigenen Internetseite, 16.997 Sprachen sprechen. Nun, nach Wycliffe Bibelübersetzer gibt es gar nicht so viele Sprachen, aber wahrscheinlich hat er noch ein paar kosmische Sprachen von anderen Planeten und Außerirdischen mit dabei. Auf jeden Fall, das sollte ein Wunder natürlich sein dabei. Er hat auch Kontakte zu außerirdischen UFO-Besatzungen, sagt er selbst. Er betreibt regelmäßig Qi-Übungen, also Tai-Chi-Übungen, also das alles Mögliche vermischt. Und er füllt ganze Stadien, so beispielsweise bei 2 Auftritten in Kiew, 100.000 Besucher im Stadion. Im Sportpalast in St. Petersburg 30.000 Menschen und vor deren Augen führt er Heilungen durch. Aber in erster Linie durch Psychotechniken, das heißt Hypnose, Trance und auch andere Sachen. Der tut sie nicht aus der Kraft Gottes, offensichtlich, das sagt er auch nicht. Also das gibt es auch. Was für andere Möglichkeiten gibt es noch für Heilungen? Ja, ich meine, das, was wir noch einführen können, ist natürlich göttliche Heilung, nicht? Das sollten wir ja nicht ausschließen. Natürlich kann Gott auch heilen, und zwar entweder trotz eines Predigers oder manchmal parallel zu dem Prediger oder manchmal vielleicht auch durch den Prediger. Nicht? Auch das gibt es. Und dass Gott auch Ungläubige heilen kann, das lesen wir in der Bibel ja auch. Nicht alle, die zu Jesus kamen, mussten sich erst bekehren. Und viele waren hinterher nicht seine Anhänger geworden, sind trotzdem gesund geworden. Also Heilung ist nicht immer abhängig, dass jemand Christ wird. Und auch, dass Gott heilt, ist nicht immer abhängig davon, dass derjenige, durch den er heilt, Christ ist. Also Gott kann natürlich unabhängig davon auch wirken. Also das wäre noch ein anderer Bereich. Manchmal gibt es auch Spontanheilungen. Ich weiß nicht, ob ihr von dem gelesen habt. Beispielsweise bei Multiple Sklerose, auch bei Krebs, gibt es regelrechte medizinische Reihenuntersuchungen von Spontanheilungen. Man weiß bis heute nicht, wie die zustande kommen, von religiösen und von nicht religiösen Leuten. Es gibt ja Leute, die schreiben hinter Bücher und sie sagen, ich habe regelmäßig Knoblauch gegessen, deshalb ist mein Krebs weggegangen. Oder ich habe regelmäßig Langstreckenlauf gemacht, deshalb ist mein Krebs weggegangen. Das hat wahrscheinlich alles damit gar nichts zu tun. Aber für viele Mediziner ist bis heute ein Mysterium, warum manche Menschen ganz plötzlich, man nennt das Spontanremissionen haben, also spontan ein Rückgehen des Krebses. Und das sind nicht nur Christen, auch nicht nur Gläubige, sondern manchmal ganz total ungläubige Atheisten, die es genauso erleben. Und auch das gibt es. Das sind einfach medizinische Zusammenhänge, die wir bis heute nicht kennen. Auch das gibt es natürlich. Dann gibt es auch, was wir nicht vernachlässigen dürften, Fehldiagnosen. Manche Leute werden einfach geheilt und die waren gar nicht krank. Ja, also tatsächlich ist es so, es gab eine Untersuchung in den USA 1991, und zwar eine Studie, die hat gesagt, die kam zu dem Ergebnis, dass Fehldiagnosen, jetzt muss ich mal sehen, ob ich doch die genauen Zahlen finde, aber ich meine, das sei so an die 10%, für 10% der falschen Behandlungen verantwortlich sein. Also wir müssen uns auch verabschieden von dem unfehlbaren Arzt. Deshalb ist es ja hilfreich, bei bestimmten Erkrankungen durchaus einmal einen anderen Arzt aufzusuchen, der dann vielleicht zu einem ganz anderen Ergebnis kommt, weil er sich in einem Bereich spezialisiert hat, bestimmte Faktoren berücksichtigt, die dieser oder jener nicht berücksichtigt hat. Das muss ich mir überlegen. Da hatte ich doch gerade neulich mit jemandem gesprochen. Wie war denn das? Ja genau, es war eine Krebsbehandlung und derjenige wurde, ich glaube, wegen Bandscheiben oder sowas behandelt, statt gegen Krebs. Und dann hat man den Krebs erst entdeckt, als er schon ein paar Monate vor dem Tod war. Ja, warum? Weil derjenige Rückenschmerz geklagt hat. Dort hat man nicht lange untersucht, eine Röntgenaufnahme scheinbar falsch interpretiert und gesagt, naja, das ist jetzt Rückenbeschwerden, also, aber stattdessen waren es eben nicht die abgenutzten Knorpel, sondern es waren die Metastasen, die da gewesen waren, aber nicht erkannt. Also solche Fälle gibt es häufiger wahrscheinlich, als es uns in dem großen Vertrauen auf die Medizin vor Augen steht. Und hier gibt es jetzt Krankheiten, den Fall, wo ich nenne, die wirklich da waren, aber manchmal werden auch Krankheiten, die jetzt diagnostiziert, Zusammenhänge, Abhängigkeiten, die so nicht existieren, dann können natürlich hinterher Menschen geheilt werden. Es gibt manchmal auch Falschmeldungen, zum Beispiel Falschmeldungen über Totenauferstehung. Ich fand das sehr interessant. Es gibt da eine Untersuchung von George Peters. Der ist ehemaliger Professor für Mission am Dallas Theological Seminary, durchaus ein renommierter Mann, auch zahlreiche seiner Bücher sind aufs Deutsche übersetzt. Und er ging einigen Totenauferstehungen in Indonesien nach. In Indonesien, in der Erweckungsbewegung, wurden einige Totenerweckungen berichtet. Er kam von dort aus zurück, befragte zahlreiche dieser Toten, also ehemaligen Toten, und Ich zitiere hier mal, was das Endergebnis an der Untersuchung ist. Die Berichte von Timur, Gott habe einige Menschen von den Toten erweckt, haben viele amerikanische Christen in Schrecken versetzt. Ich zweifle nicht daran, dass Gott imstande ist, Tote aufzuerwecken, aber ich stelle ernsthaft in Frage, dass er dies in Timur tat. Ich bin vielmehr seither sicher, dass es nicht so war. Und dann lassen Sie es mich genau erklären. Und dann berichtet er das. Das Endergebnis, vereinfacht gesagt, ist so: In Indonesien haben die Menschen eine vollkommen andere Definition davon, was Tod bedeutet. Und deshalb, manche Leute waren einfach schwer krank oder sind ins Koma gefallen oder sind ohnmächtig geworden. Und in der Kultur wird das als Tod bezeichnet. Und das wurde dann kolportiert von höherwilligen Leuten aus dem Westen, die gerne bereit waren, solche Sensationsmeldungen aufzunehmen. Und dann war es eine Totenauferweckung. Hingegen nach unseren westlichen Standards waren die Menschen gar nicht tot. Das ist das Ergebnis, zu dem George Peters kommt. Er hat keinen einzigen getroffen, der nach unseren westlichen Vorstellungen wirklich tot war. Trotzdem werden diese Beispiele bis heute noch von charismatischen Heilern genannt, von Totenauferweckungen, die in der Macht Gottes geschehen sind. Ich meine, auch wenn jemand so aus schwerer Krankheit geheilt wird, ist das ja schön, freuen wir uns darüber, aber wir sollten uns auch hüten, Falschmeldungen oder Falschinterpretationen, selbst wenn sie nicht bewusst sind, dann auch falsch zu interpretieren. Dann gibt es natürlich auch satanisches Wirken, das ist ja auch klar, dass eben der Teufel Menschen gesund machen kann. Da nennt Jesus ja selbst das Beispiel, dass am Ende der Zeiten zahlreiche kommen werden und werden dann Zeichen und Wunder tun, viele verführen. Nun zu der Glaubensbewegung, so wie sich das nennt. Also die Glaubensbewegung ist entstanden in erster Linie in einem Sektenumfeld, der hier heute insbesondere bekannt für diese Glaubensbewegung ist der Hagen und auch also Higgins und Copeland, nicht? Die beiden sind heute sehr weit dabei genannt. Es gibt auch Frederick Price, ist ein bekannter dieser Glaubensprediger, der heute eine 14.000 Mitglieder zählende Gemeinde in Inglewood leitet, also durchaus erfolgreich dabei ist. Kenneth Copeland und dann eben auch Kenneth Hagen. Allerdings alle drei gründen sich eigentlich auf Kenyon. Der gilt als Gründer dieser Bewegung und wir können auch feststellen, also in dem Buch wird das dann getan, werden dann Beispiele dafür genannt, wie die anderen Heilungsevangelisten fast wörtlich abschreiben aus dessen Bücher. Also man deutlich sagen kann, hier wurde das erste Mal genannt. Obwohl sie dann hinterher sagen, wie zum Beispiel Hagen sagt, dass er seine Offenbarung direkt von Jesus bekommen hätte. Übernatürlich, schreibt er auch in seinen Büchern. Interessant ist einfach nur, dass Jesus ihm scheinbar genau das geoffenbart hat, wortwörtlich, was Kenyon 30 Jahre vorher geschrieben hat. Und interessant auch, dass er an einem College studiert hat, wo diese Bücher waren und er sie nur noch gelesen hat. Was natürlich an der göttlichen Offenbarung zumindest für einen nicht von vornherein überzeugten Leser etwas fraglich erscheinen lassen. Das ist ja für uns noch nicht im Detail wichtig, es ist nur insofern wichtig, wenn wir herauskommen wollen, woher denn diese Ideen ursprünglich stammten. Dabei spielt das eine Rolle. Und wenn wir dann den Kenyon anschauen, dann müssten wir uns damit beschäftigen, wodurch wurde er denn eigentlich geprägt? Und das will ich jetzt hier auch einmal tun. Nämlich, er ist, jetzt muss ich nur gerade die Seiten finden, damit ich das auch gerade euch, ja. Also, der Essex William Kenyon wurde geboren 1876. Er wuchs in der Nähe von New York auf. Und hatte dann erst als Weber in einer Teppichfabrik gearbeitet, hatte dann seine erste Predigt mit 19 gehalten, nachdem er sich bekehrt hatte, und zwar in einer Methodistenkirche. Später wendet er sich dann den Baptisten zu und zieht dann nach Boston. In Boston entstehen damals zahlreiche Sekten des 19. Jahrhunderts, also ist hier Ende des 19. Jahrhunderts. Interessant ist, dass er in dieser Zeit auch mit zahlreichen dieser Sekten engen Kontakt pflegt. Dann geht er von dort weg, gründet schließlich das Bethel Bible Institute, das es in mehreren Verwandlungen, lange Geschichte gehe ich nicht nach, auch bis heute noch gibt, was durchaus eine gute Ausbildungsstätte in den USA ist. Wichtig ist jetzt, von wem er sich während dieser Zeit prägen lässt. Er selbst sagt dazu relativ wenig, aber einige seiner Freunde sprechen davon. So zum Beispiel einer seiner engen Mitarbeiter weisen darauf hin, dass er seine Idee nicht, also da nenne ich den Ern Baxter, den habe ich vorhin schon mal genannt, der ja ein wichtiger Prediger der charismatischen Bewegung ist, er weist darauf hin, dass er ursprünglich seine Idee nicht aus dem Pfingstlertum hat, sondern eben aus dieser Bewegung des neuen Denkens, wie sich das nennt. Er besucht beispielsweise auch das College of Oratory. Das ist von Charles Wesley Emerson gegründet in der Zeit. Und Charles Wesley Emerson gilt als Gründer dieser Bewegung des positiven Denkens. Also das heißt, das Denken bestimmt die Realität. Also ganz vereinfacht gesagt ist es so, was du denkst, passiert auch. Denken löst alles in deinem Leben aus. Das heißt, sowohl das negative Denken wie auch das positive Denken. Und er vertritt auch die Lehre, dass sich Religion weiterentwickelt durch Evolution. Also das heißt, es gibt höhere Stufen der Erkenntnis und höhere Stufen der Religion. Und diese Ideen, also der Kenyon studiert an dieser Schule und übernimmt auch die Ideen. Und in seinen Werken zitiert er immer wieder, er wendet sich gegen diese Sekten, die auch offensichtlich Sekten sind, nach dem, was wir heute wissen. Aber er sagt, dass sie eine Herausforderung für die Christen sind und die von ihnen lernen müssten, um das Positive zu übernehmen. Das heißt, sein Ansatz ist eigentlich, er will eine Art Synkretismus betreiben. Er will das Positive aus den Sekten nehmen und will sie verbinden mit dem wahren christlichen Glauben. Und das ist nach meinem Dafürhalten und auch von dem selbst von charismatischen Beobachtern gründlich schiefgegangen, weil daraus nämlich eine vollkommene Verfälschung des christlichen Glaubens entstanden ist. Gar nicht zu erwähnen, dass da noch einige andere Sachen auch schiefgelaufen sind, wie eben Abschlüsse, die gar nicht keine Abschlüsse sind, gekaufte Titel und all solche Sachen, aber die, das steht hier nur am Rande. Also das ist dieses neue Denken. Die Encyclopaedia Britannica beispielsweise, die berichtet dann davon, was hier eben das neue Denken ausmacht. Alle primären Ursachen sind innere Kräfte. Das Denken ist anfänglich und ursächlich. Die Medizin für alles, was krank und aus der Ordnung geraten ist, ist metaphysisch. Das heißt, jenseits des physischen, im geistigen, spirituellen Bereich der Ursachen. Gott ist der immanente, in allem innewohnende Geist, die allumfassende Weisheit und Güte, allgegenwärtig im Universum. Deshalb hat auch das Böse als permanente Realität keinen Platz in dieser Welt. Und so weiter. Also Grundlage dieses neuen Denkens, wie man das nennt, ist eben wieder die Trennung von Geist und Materie. Das ist eigentlich das, was aus der Gnosis kommt. Gnosis ist ja in der Antike, also bei den ersten Christen, eine erste sektierische Bewegung, die trennt zwischen Geist und Materie. Und genau das wird hier auch getan. Und genau dasselbe tut die Glaubensbewegung bis heute. Denn eigentlich der treffende Satz, der in Deutschland am häufigsten dabei zu lesen ist, ist, du bist Geist. Das steckt genau dahinter. Nämlich der Geist bestimmt und du darfst dich nicht durch die Materie bestimmen lassen, also dadurch, dass wir irgendeine Krankheit fühlen oder empfinden, das ist ja die Täuschung, in der wir sind, sondern wir müssen uns bewusst machen, dass wir eigentlich gesund sind. Und wenn wir das nur intensiv genug denken und glauben, dann sind wir es auch, weil der Geist über die Materie herrscht. Das ist also der Grundgedanke, der dahinter steht. Dann das erste Buch, was Kenyon geschrieben hat, lautet dann in dem Untertitel Fullness of Peace, Power and Plenty. Also zu Deutsch so viel wie Friede, Macht und Überfluss in der Fülle. Und das sind eigentlich die Grundlagen dieses Wohlstandsevangeliums, was bis heute ganz eng mit den Glaubensheilungen verbunden ist. Insbesondere hat er regelmäßig auch die Gruppe der christlichen Wissenschaftler besucht. Also die von der Frau Eddy, die ich ja schon erwähnt habe, die es bis heute noch gibt. Und die vertreten genau dieselbe Auffassung, die zum Beispiel auch bei der Unitariern, ebenfalls einer Sekte, die damals in Boston entsteht, und die auch besucht, wo auch der Kenyon hingeht und sie besucht. Also das heißt, er besucht zahlreiche dieser Sekten, ist sogar Mitarbeiter, lässt sich dort sogar ausbilden und hinterher übernimmt er diese Ideen für seine christliche Verkündigung, tauft die sozusagen christlich und entwickelt dann seine Theorie daraus. Und er macht das so, ich beschreibe das mal, hier ein Zitat aus einem seiner Bücher. Das ist keine neue Metaphysik oder Philosophie, es ist Realität. Das bedeutet, dass Gott in den Bereich der Sinne einbricht. Das bedeutet, dass Gott seine eigene Wesensart dem menschlichen Geist verleiht. Also das, was hier ganz stark betont wird, ist, nicht Gott handelt, sondern es gibt bestimmte Prinzipien, wenn ich die beachte und anwende, dann kann ich Gesundheit wie alles andere in meinem Leben erzwingen dazu, dadurch. Übrigens, dass das auch nicht nur Theorie ist, ist an mehreren Stellen erwähnt er die Unitarierkirche, das neue Denken und auch die christlichen Wissenschaft und nennt das auch durchaus positiv. Ich will jetzt auf zwei seiner Lehren und auch dann die der Glaubensbewegung etwas näher eingehen. Und zwar das eine ist die Lehre vom Glauben. Die Lehre vom Glauben. Ich zitiere hier von Kenneth Hagin, dem Schüler von Kenyon. Der greift das auf und Kenyon schreibt es genauso. Zitat aus hier, Have Faith in Your Faith. Also habe Glauben in deinem Glauben, heißt das Buch. Da steht, haben Sie eigentlich schon einmal darüber nachgedacht, dass Sie Glauben an Ihren eigenen Glauben haben können? Offensichtlich hat Gott Glaube an seinen Glauben, denn er sprach Worte des Glaubens und es geschah. Wenn man Glauben an seine Worte hat, dann hat man auch Glauben an seinen Glauben. Das müssen Sie lernen, um etwas von Gott zu bekommen. Haben Sie Glauben an Ihren Glauben? Und das offenbart eigentlich schon alles, worum es geht. Das heißt, in der Glaubensbewegung, das ist ja der Irrtum, den andere Christen haben, die sagen, diese Leute glauben ganz besonders. Ja, sie glauben schon besonders. Es ist wieder eine Art Einbildungstraining dabei, aber ich glaube nicht an einen souverän herrschenden Gott, sondern ich glaube an eine Methode, durch die ich Heilung bekommen kann. Und diese Methode ist der Glaube. Das heißt, ich glaube an die Kraft meines Glaubens. Darum geht es eigentlich. Und da es ja ein christlicher Begriff ist und dann auch noch in den Büchern mit zahlreichen Bibelversen belegt ist, erweckt es den Eindruck, als sei es auch christlich. Also der Glaube an ist eine Art Formel. Gott ist eine Art Kraft oder Energie, der letztendlich genau das Gleiche gemacht hat, was wir tun können. Es gibt keinen Unterschied letztendlich zwischen Gott und zwischen Menschen. So zum Beispiel hier Zitat von Hagin. Jesus habe ihnen gesagt in einer Vision, Zitat, wenn irgendjemand, wo immer er sich aufhält, diese vier Schritte tut oder diese vier Prinzipien anwendet, wird er immer erhalten, was er sich von mir, Gott Vater, wünscht. Welche sind die vier Prinzipien? Sprich es aus, tue es, empfange es, erzähle es. Also das heißt, hier ist nicht die Bitte an Gott, der in seiner Souveränität handelt, sondern das ist das Typische dieser Glaubensbewegung, es gibt ein scheinbar geistliches Geheimnis und wenn ich dieses Geheimnis anwende, dann muss Gott handeln oder dann muss diese göttliche Energie handeln und zwar auch unabhängig davon bin, ob ich gläubig bin oder nicht. Also beispielsweise Hagin nennt in seinen Büchern zahlreiche Beispiele, die als Vorbild nehmen, wo Ungläubige diese Prinzipien praktizieren und gesund werden. Ist also nicht wichtig, wie wir das sehen, Glaube an Gott oder Bitte an Gott, sondern er betont auch, es gibt eine Wissenschaft, die sich mit dem Materiellen beschäftigt, eben das heißt ja Physik, Chemie und so weiter, und es gibt dann die Wissenschaft der Metaphysik, das ist aus der Philosophie übernommen, die sich eben mit den geistlichen Gesetzen beschäftigt. Und er sagt, so wie es in der materiellen Welt Gesetze gibt, die wir anwenden, dann funktionieren die, so bauen wir Maschinen, so gibt es auch in der geistigen Welt Gesetze, die Gott ihm geoffenbart hat und die eigentlich so auch in der Bibel stünden, sagt er. Und wenn man die anwendet, dann kommen sie bei jedem Menschen, der sie anwendet, zum selben Erfolg, egal ob der gläubig ist oder nicht. Das ist eine Grundlage dafür. Er sagt, auch so wie Gott das Universum allein durch seinen Glauben an den Glauben in die Welt gesetzt hat, so können wir genauso durch unseren Glauben Taten tun, wie Gott sie tut. Zitat, ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass das Gesetz des Glaubens ein geistliches Gesetz ist, dass Gott es gegründet hat und sobald du es erfasst hast, es auch für dich arbeiten wird. Also hier geht nichts unter den Willen Gottes stellen. Nein, weil ich ja weiß, das Positive ist nur das, was Gott will. Ich muss diese Gesetze anwenden, dann kommt es auch zu dem von mir gewünschten Ergebnis. Noch ein weiteres Zitat dazu auch. Jede Handlung unseres täglichen Lebens wird von genau diesen großen Gesetzen und Kräften beherrscht. Im gewissen Sinne ist dieses großartige Universum nichts als Gesetz. Wichtige Grundlage ist, ich muss das, was ich als Positives erreichen will, das sagt er, einer deiner ersten Punkte ist, ich muss das Gesetz kennen und dann, ich muss es bekennen. Dieses Bekennen spielt in diesen Kreisen der Glaubensheilung eine ganz immens wichtige Rolle. Nämlich, Zitat hier, ich bekenne, was ich bekenne, das besitze ich. Von Kenyon, wird hinterher von Hagin übernommen. Bekennen, Zitat, ist innerlich dazu stehen, was man glaubt, bezeugen, was man weiß, Zeugnis ablegen für eine Wahrheit, die man erkannt hat. Ich habe also ein Recht darauf. Es wird dann gesagt, wenn ich falsch denke, dann werde ich erst krank. Also das heißt, Krankheit ist das Ergebnis von falschem Denken. Wenn ich richtig denke, wenn ich zum Beispiel denke, ich bin gesund, dann bin ich einfach dadurch gesund, dass ich es bekenne. Das heißt, ich bezeuge, bekenne das. Hagen geht sogar so weit, dass er Christen verbietet, Gott um Heilung zu bitten. Weil er sagt, dann würde ich ja bekennen, dass ich krank bin. Aber da Gott mir ja schon die Heilung zugesagt hat, wäre das ein Zeichen von Unglauben und dann kann ich gar nicht geheilt werden. Sondern ich muss bekennen, Gott, du hast mich geheilt. Auch wenn ich die Schmerzen empfinde in dem Moment. Und dann sage ich auch nicht mehr, ich bin nicht geheilt. Nein, ich bin geheilt. Weil das muss ja so sein, denn Gott hat es ja versprochen. Und ich denke es positiv, Kraft des positiven Denkens dabei. Und wenn ich jetzt noch Schmerzen spüre, wie gesagt, das ist nicht mehr die Krankheit, das sind die Symptome. Das ist nicht mehr die Krankheit. Nicht? Also ich bin heil und ich bekenne das. Und einmal bekennen genügt auch dabei. Es gibt ein, so wie er das nennt, der Glaube ist eine Anziehungskraft unseres Denkens. Das heißt, unser Denken zieht die Realität an, die wir denken dabei. Nochmal, Kenyon. Was wir mit unseren Lippen bekennen, was wird unser Inneres beherrschen? Menschen sprechen ihre Furcht aus und sie werden von Angst erfüllt. Sie sprechen ihre Furcht vor Krankheit aus und die Krankheit entwickelt sich unter ihrem Bekenntnis. Sie sprechen ihren Mangel aus und es entsteht bei ihnen ein Mangelempfinden, das die Oberherrschaft über ihr Leben nimmt. Also das heißt, wenn du finanzielle Probleme hast, das liegt nur daran, dass du falsch denkst. Wenn du denkst, ich bin reich, dann hast du vielleicht noch die Symptome der Armut. Dein Bankkonto ist noch leer. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn du es lange genug bekennst, irgendwann wird das auch sich in Realität umsetzen, was dabei geschieht. Er spricht dann sogar davon, dass wir eine schöpferische Kraft des Glaubens haben, dass wir sogar nach dem Rückzug Gottes die einzigen schöpferischen Kräfte auf dieser Erde sind, weil Gott sich von der Erde zurückgezogen habe. Im 1973 hat er beispielsweise gesagt, Zitat, im Jahr 1973, im August, kam das Wort des Herrn über mich und sprach, wenn die Menschen mir doch glauben würden, lange Gebete sind nicht notwendig, das Aussprechen meines Wortes allein wird hervorbringen, was du dir wünschst. Also, und was die Aussprechen des Wortes Gottes, Wort Gottes heißt ja nicht Aussprechen der Bibel, sondern Wort Gottes ist, ich bin gesund. Weil es ja ein Wort des Glaubens ist, es ist ein Wort Gottes. Also Wort Gottes ist hier nicht gemeint, was evangelikale Christen denken, jetzt muss ich Bibelverse zitieren. Nein, das ist vollkommen unwichtig, sondern ich muss im Glauben proklamieren, dass ich gesund bin, dass Gott der Herr ist und dass die Krankheit weicht. Hier wird der Mensch eigentlich zu Gott. Und durch die Macht des Wortes, was ausgesprochen wird, kommt die Gesundheit. Es ist ein Glaube nach Gottes Art, so wird das dann definiert. Was machen wir damit von der, und es, eine Sache, die noch dazu kommt, er sagt dann auch in seinem Buch The Wonderful Name of Jesus, also der wunderbare Name Jesus, kommt Kenyon zu dem Ergebnis, Zitat, wenn der Gläubige also Jesu Namen benutzt, muss Gott wohlwollend antworten, denn der hat ja seine Autorität. Also Jesus hat seinen Namen auf der Erde zurückgelassen und wenn wir heute im Namen Jesu etwas bekennen, dann geschieht das genauso sicher, als wenn Jesus selbst es sagen würde, weil wir ja seine Autorität haben. Das wird hier gesagt. Ja, also eine Art Blankoscheck, den wir dort haben. Kurze Auseinandersetzung damit, das ist jetzt also die Lehre des Glaubens, der heilt. Was sagen wir dazu anhand biblischer Aussagen?
Haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan und ich kenne euch nicht.
Das wäre ein Hinweis, nicht? Also die zu Jesus kommen, am Ende der Zeiten haben wir nicht in deinem Namen, dann müsste man sagen, ist nicht vielleicht dieses Anwenden des Namens Jesu sogar ein Vergehen gegen das alttestamentliche Gebot, du sollst meinen Namen nicht unnützlich führen. Denn steckt dahinter nicht genau das, was im Alten Testament abgelehnt worden ist. Es gab nämlich in Kanaan diese religiöse Vorstellung, dass wenn ich den Namen eines Gottes kenne, dass ich mir dann ihn auch untertan machen kann. Das gibt es bis heute im Okkultismus. Dann werden bestimmte Namen von Dämonen beschworen und wenn ich sie beschwöre, dann müssen die sich meinem Willen unterordnen und das tun, was ich gerne will. Und genau diese magische Vorstellung steckt ja dahinter, wenn ich den Eindruck habe, dass ich nur etwas im Namen Jesu proklamiere und dass es dann auch geschehen müsse, weil ich diese Autorität des Namens Jesu habe, so wie dann auch die Autorität Jesu. Und da müssen wir sagen, das ist eher Aberglaube, hat mit biblischem Umgang, mich im Namen Jesu zu bitten, gar nichts zu tun. Im Namen Jesu hat nämlich eigentlich meint dann nicht diese Idee, jetzt eine geistige Kraft, die ich mir zunutze machen kann, sondern das heißt im Einklang mit Jesus, das heißt im Namen Jesu. Das heißt, ich ordne mich erstmal Gott unter und ich bitte nicht das, was für mich gut ist, sondern ich bitte im Namen Jesu, das heißt in seinem Willen. Und ich frage erst nach dem Willen und bin bereit, mich diesem Willen zu unterordnen. Denn interessanterweise genau das hat ja Jesus selbst getan, als er zum Beispiel im Garten Gethsemane bittet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Da hätte er nach Kenyan einfach sagen müssen, ich befehle im Namen, meinem Namen, das soll nicht geschehen, dann ist es, passiert es nicht. Genau das sollen ja auch die Leute hier tun. Sie sollen ja nicht darum bitten, dein Wille geschehe. Das ist ja schon Zweifel. Ich weiß ja den Willen Gottes, nämlich dass alles das geschieht, was ich will. Also muss ich es nur aussprechen und dann passiert es. Und da müssen wir sagen, nach biblischem Vorgehen ist das ein Problem. Darüber hinaus ist ein Problem, dass hier nämlich davon ausgegangen wird, Gott hätte sich aus der Welt zurückgezogen, ebenfalls Jesus, und uns allein wäre diese Macht übertragen. Da gibt es deutliche biblische Aussagen, die ja sagen, da wo zwei oder drei Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Zum Beispiel, dass Jesus da ja scheinbar gegenwärtig ist. Darüber hinaus ist ein großes Problem, dass hier nämlich Gott nicht mehr der souveräne, persönliche Gott ist, sondern nur noch ein Prinzip ist. Was schreibt Kenyan? Du musst nur diese vier Prinzipien beherrschen und dann kannst du alles erreichen, warum du bittest. Es geht nicht mehr die Unterordnung an einen individuellen Gott, der handelt, wie er handeln will, sondern es geht um Prinzipien, die du lernst. Und Gott ist hier nur noch die Kraft, die ich mir durch diese Prinzipien aneignen kann. Und das ist magisches, heidnisches Denken, was eigentlich aus dieser Sekte der Christian Science kommt, denn die machen genau dasselbe. Wenn ihr mal das Buch von der Frau Eddy durchlest, da wird genau dasselbe empfohlen. Und bei dieser Frau hat er in Boston gelernt, hat diese Bücher studiert und übernimmt diese Ideen. Er schreibt auch damals noch, diese Sekten wachsen so stark, wir müssen von denen lernen. Und genau das tut er, aber natürlich, er will das Ganze taufen. Er meint, die hätte jetzt geistliche Prinzipien entdeckt und wir würden die halt als Christen anwenden können. Bitte sehr. Die war, glaube ich, gerade eine Meldung, oder habe ich die übersehen? Ah ja, hier, Entschuldigung. Also
der Pfahl im Fleisch von Paulus, das war also nur ein Handgespenst von Paulus.
Genau, also ich habe auch mit diesen Leuten schon gesprochen. Entweder wird gesagt, der hat halt nicht genügend bekannt proklamiert dabei. Manchmal wird auch gesagt, Paulus hätte diese Gesetze noch nicht erkannt. Also als ich das erstmal gehört habe, habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Habe ich mit jemandem diskutiert und gesagt, ja, der Paulus, der hat doch auch gelitten. Da hat er gesagt, ja, Paulus hat dieses geistliche Gesetz noch nicht erkannt. Da war ich natürlich erstmal erstaunt, weil normalerweise gilt das doch, was in der Bibel steht, als Autorität, nicht? Aber nein, hier gilt, dass Gott diese geistlichen Gesetze zwar immer gelehrt habe, aber dass selbst biblische Personen die nicht immer erkannt hätten. Diese Gesetze des Proklamierens. Könnten wir letztendlich sagen, aber da sie mit vielen Bibelstellen angereichert ist, ja, häufig nur Teilversen, klingt das Ganze ganz fromm. Und es werden dann auch Beispiele gebracht aus der Bibel, nicht, wo das scheinbar so praktiziert worden ist. Meinetwegen, wenn ihr nur Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann würdet ihr zu dem Berg sprechen. Nicht? Ist das nicht genau das? Sollen wir jetzt nicht nur glauben und dann passiert alles, was wir sagen? Dass das natürlich vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen ist. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber hier werden viele Bibelverse genannt und deshalb ist das gerade so gefährlich, diese Lehre dabei. Genauso geht es ja bei dem Willen Gottes. Wenn hier gesagt wird, dass wir die Schöpfermacht Gottes hätten und wir heute diejenigen sind, die an der Stelle Gottes stehen, was machen wir mit Stellen wie aus Hebräer 1, Vers 3? Jesus trägt das All durch sein machtvolles Wort. Oder er ist vor uns aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. Kolosser 3, 1, Vers 17. Da ist es nicht wir mit unserer Kraft, die uns anvertraut ist, nachdem Jesus weg ist, sondern er tut es nach wie vor noch immer. Also das Bekennen macht ja letztendlich Gott einfach nur zu einem willigen Diener des Menschen. Nicht, dass ich mich bereit bin, Gott unterzuordnen. Und hier müssten wir sagen, es ist letztendlich nicht der Glaube an Gott, sondern wie ich gesagt habe, der Glaube an den Glauben, der daran steckt. Und der Glaube ist ein Prinzip. Und das muss man durchschauen dabei, um zu sehen, dass diese Art von Glauben zwar fromm klingt, aber eigentlich nicht fromm ist. Noch eine zweite Lehre, die ich exemplarisch herausnehmen will, auch nochmal zeigen, was dahinter steht. Und zwar, das ist die Heilungslehre, nämlich die Lehre der Heilung von Krankheiten. Dass Krankheiten letztendlich nur, also die wir sehen, Symptome vom Satan sind. Hier wieder Zitat von Kenyon, also dem Gründer der Heilungslehre, der Glaubenslehre, die aber genauso wörtlich auch bei den anderen Heilungsledern bis heute zu finden ist. Hier ein Ausschnitt aus The Hidden Man. Ich weiß, dass ich geheilt bin, weil ich es gesagt habe. Und es spielt gar keine Rolle, welche Symptome noch in meinem Körper sind. Ich lache darüber und im Namen Jesu gebiete ich dem Urheber der Krankheiten, Satan, meinen Körper zu verlassen. Nochmal. Ich weiß, dass ich geheilt bin, wenn ich es gesagt habe. Und es spielt gar keine Rolle mehr, welche Symptome noch in meinem Körper sind. Ich lache darüber und im Namen Jesu gebiete ich dem Urheber der Krankheit, Satan, meinen Körper zu verlassen. Wenn wir hier darauf achten, von Gottes Willen gibt es gar keinen einzigen Hinweis darauf, was Gott will. Wenn wir jetzt einmal nachgehen würden, welche Ursachen es von Krankheiten in der Bibel gibt, dann würden wir dazu kommen, die meisten Ursachen der Bibel, die genannt werden, die werden hier gar nicht berücksichtigt. Zum Beispiel nehmen wir Ananias und Sapphira. Ja, würde sagen, hätten die nur richtig bekannt, wären sie nicht gestorben. Diejenigen, die beim Abendmahl das falsch genommen haben, haben sie nicht richtig bekannt. Es gibt nur eine Ursache von Krankheit. Nämlich der Teufel. Gott will immer nur, dass wir gesund sind. Und wenn wir richtig bekennen, diese Gesetze beachten, dann werden wir gesund. Denn hier steht ja, ich weiß, dass ich geheilt bin, weil ich es gesagt habe. Hätten also die beim Abendmahl gesagt, ich bin gesund, dann wären sie sofort gesund. Hätte Paulus dem Timotheus nicht schreiben müssen, nimm ein bisschen Wein, sondern sag, ich bin gesund. Und er wäre gesund geworden. Das wäre das Gesetz des Glaubens, was dahinter steht. Und hier müssen wir darauf achten, wir müssen die Begriffe verstehen. Nicht? Da steht ja, ich bin geheilt, weil ich das gesagt habe. Und es spielt keine Rolle, ob die Symptome noch in meinem Körper sind. Das ist ja das, was viele der Leute erleben. Das ist ja dieses, was ich dann manchmal als schizophren empfinde. Das sind Leute, die sagen, ich bin gesund und die haben noch genauso Schmerzen wie vorher. Und hier gibt es natürlich massenhaft Heilungsberichte aus dem Bereich, wo ich sagen würde, die Leute sind gar nicht gesund. Aber sie bekennen, dass sie gesund sind, weil wenn sie jetzt sagen würden, sie sind noch krank, dann ist ja der Unglaube und dann werden sie erst recht krank. Aber da merken wir, wir drehen uns im Kreis nicht dabei und wir kommen aus diesem Kreis nicht heraus. Weil sobald ich denjenigen überzeugen will, er ist krank, dann meint er, ich bin vom Teufel, weil ich ja ihn dazu bringen will, die Krankheit zu bekennen und dadurch würde er krank. Und wenn ich jetzt sage, ja, du bist gesund, ja, und er leidet immer noch, der muss immer auch seine Tabletten nehmen, der sieht immer noch wie ein Blindfisch durch die Gegend laufend. Ja, das geht ja auch nicht, ne? Bitte. Da komme ich gleich auch noch zu.
Weil ich meine, das ist ja dann, wäre ja eigentlich konsequent, das so
weiterzudenken. Genau, da komme ich auch gleich noch dazu. Ich nenne da noch ein paar Beispiele dafür. Also, das ist die Heilung. Also generell die Lehre dahinter ist nämlich, Krankheit ist nicht leiblich, sondern geistlich. Also jede Krankheit ist geistlich. Es gibt keine körperliche Krankheit. Das ist eigentlich eine Idee, die ganz stark aus der Magie, auch aus dem Spiritismus stammt, die ganz stark verbunden ist in vielen alternativen Heilmethoden aus Ostasien, zum Beispiel auch der Homöopathie. Die sagt ja auch, alle Krankheit ist rein geistig und deshalb muss man sie geistig heilen. Es gibt keine körperliche Erkrankung. Biblisch gesehen stimmt das natürlich nicht. In der Bibel gibt es alle möglichen Ursachen. Seelische, körperliche und geistliche. Aber nicht nur eines. Es gibt Krankheiten, die sind ganz normal körperlich verursacht, auch da. Aber hier wird es eben, alles ist geistlich. So gibt es dann auch die Aussage, dass ein kranker Christ sei unnormal. Und zwar einfach deshalb, weil jeder Christ, der den Willen Gottes kennt, generell gesund sein muss. Negatives Denken beschwört Krankheiten herauf. Deshalb wird beispielsweise von Kenyon verboten, überhaupt von Krankheit zu sprechen. Weil allein, dass ich darüber spreche, dann werde ich krank davon. Deshalb wird bei ihm, also er vergleicht dann sogar, über Krankheiten zu sprechen, Zitat, ist gleichbedeutend mit Teufelsanbetung. Ja, warum? Weil der Teufel Verursacher der Krankheit ist und wenn ich den benenne, dann gebe ich dem Raum in meinem Leben und werde dadurch krank. Und dann merken wir, das ist biblisch nicht in Ordnung so. Selbst wenn sich ein Gläubiger über seine Krankheit sorgt oder sich darüber beklagt, hat er bereits das Recht auf vollkommene Heilung durch das Heilungsversprechen Jesu verwirkt. Weil er das ja nicht im Glauben angenommen hat. Er zweifelt ja daran, sonst würde er über seine Krankheit nicht sprechen. Es ist nicht mal erlaubt, um Gebet zu bitten, sondern man darf höchstens Danke für die Heilung sagen im Gebet. Weil alles andere ist Zweifeln daran. Der Glaubensakt wird dadurch unterbrochen. Genau. Da gibt es einige Mystiker des 18. Jahrhunderts, von denen sie Inspiration genommen, Ideen genommen hat. Sie hat die aber hinterher geformt zu einem einheitlichen Glaubenssystem. Und diese Mystiker kommen zum Teil, sind beeinflusst aus asiatischer Mystik. Da gehört zum Beispiel die Theosophische Gesellschaft dazu. Die hat sie aber nicht eins zu eins übernommen, aber viele dieser Ideen hat sie übernommen und die wurden bei ihr eben weiterentwickelt. Es ist ja meistens so, dass die Leute nichts erfinden, sondern es einfach verändern, was sie hören, und so kann man hier die Geschichte noch weiter zurückverfolgen. Bis sie irgendwann im 18. Jahrhundert, wir wissen nicht mehr ganz genau, wo es, manche führen das auch zurück auf Einflüsse des deutschen Philosophen Hegel, der da auch einen gewissen Einfluss mit hatte, weil der ging davon aus, es gäbe eine Art kosmische Evolution, wo der Geist, also Gott jetzt als Geist in der Welt sich verwirkliche und immer weiter entwickle. Das ist auch eine der Wurzeln. Also einmal theosophische Gesellschaft, einmal Hegel und seine Dialektik in der Geistesgeschichte. Und die sind bei der Christian Science eingeflossen. Und er hat dann wieder eine Schule, die von Christian Science geprägt geworden ist, besucht und auch ihre Veranstaltungen besucht in Boston und hat diese Ideen mit aufgenommen. Und die erleben auch Heilung. Also ich war auch mal bei einer Veranstaltung von Christian Science in Basel. Die haben genauso ähnliche Lehren, wie das hier der Fall ist. Ebenfalls, das Denken verursacht Krankheiten. Bei ihnen wird sogar verboten, Ärzte zu besuchen. Weil es ja vorhin unsinnig ist, auch erst, weil ja jede Krankheit geistigen Ursprung hat. Und wenn das eben geschrieben ist, die christliche Wissenschaft, dann meint das eben nicht Wissenschaft in unserem Sinne, sondern hier wird gesagt, es gibt die eine Wissenschaft, die sich mit der Materie beschäftigt und die andere mit dem Geist. Und die von dem Geist, die formuliert eben geistige Gesetze, aber die sind per übernatürlicher Eingebung oder übernatürlicher Erkenntnis erkennbar, nicht aus der Bibel direkt ableitbar. Sondern Gott inspiriert die sozusagen. Hier nochmal ein anderes, nochmal bezüglich des Heilungsbekenntnisses von Hagen. Und zwar, Zitat, du bist geheilt, das Wort sagt es, höre nicht auf deine Sinne, lass das Wort an ihre Stelle einnehmen, Gott kann nicht lügen. Das klingt ja ganz fromm, nicht? Ist nur die Frage, wo sagt Gott denn, dass wir alle gesund sind? Nein, darum geht es ja auch nicht. Sondern, dass Gott das sagt, wissen wir, weil er es ja zu Kenneth Hagen gesagt hat. Dass er das Wort Gottes ist. Und deshalb wissen wir sind gesund und wenn wir es jetzt in Zweifel ziehen, dann werden wir krank. Oder Hagen selbst schreibt dann noch etwas weiter. Ein Mensch, der Heilung sucht, sollte auf Gottes Wort schauen, nicht auf seine Symptome. Und wie gesagt, Wort Gottes ist jetzt nicht, wie wir es verstehen, der soll in der Bibel lesen. Sondern der soll darauf schauen, dass Gott doch sagt, du bist gesund. Das ist das Wort Gottes, an dem man sich festhalten soll. Und stattdessen auf seine Symptome zu achten. Symptome ist gleichbedeutend auf die Krankheit. Also schauen Sie auf die Krankheit, denn du bist ja schon gesund, also halte dich an diesem Wort fest. Hier auch nochmal Zitat, dass ja der Schmerz zu irreführenden Beschwerden führen kann. Hagen sagt, es sei leichter an Gottes Heilung zu glauben, wenn man keine Schmerzen habe. Was ja auch klar ist, nicht? Sein Schüler Fred Price schreibt dann, ich bin derart angegriffen worden und hatte solche Schmerzen, dass ich es fast wünschte, niemals etwas über Glauben und Heilung gehört zu haben. Manchmal tat es so weh, dass ich doch zum Doktor gehen wollte, um mir eine Spritze geben zu lassen und mich 6 Wochen aus dem Verkehr ziehen zu lassen. Aber das wäre zu leicht gewesen. Aber ich wusste es ja besser. Ich weigerte mich aufzugeben. Also das heißt, selbst wenn ich weiß, hier kann ich eine Antibiotikaspritze nehmen, ich tue es nicht, weil ich dann ja vor dem Teufel kein Bein geben würde, weil ich ja Krankheit bejahen würde. Also zugeben, dass ich krank bin, geistig. Deshalb ist es wichtiger, die Schmerzen auszuhalten, um an dem geistlichen Gesetz festzuhalten, ich bin gesund. Und das heißt, so an dem wir begegnen würden, der würde auch sagen, der windet sich unter Schmerzen und würde sagen, ich bin gesund. Weil das ja eben diese Macht zum Ausdruck bringt. Das heißt auch, wir brauchen keine medizinische Betreuung mehr. Selbst so etwas wie Krebs wird nur durch falsches Denken ausgelöst. Zitat hier von Fred Price, dem Schüler von Hagen, der sagt, die Ärzte bekämpfen denselben Feind wie wir. Der Unterschied besteht nur darin, dass sie Zahnstocher benutzen und wir Atombomben. Also im Vergleich, so was so vor Augen führen. Und deshalb, warum willst du deinen Krebs mit einem Zahnstocher bekämpfen? Nimm doch gleich den Glauben, das heißt, ich bin gesund. Und faktisch ist es natürlich so, dass auch Anhänger dieser Bewegung an Krebs sterben. Aber dann liegt es einfach daran, irgendwann haben sie sich eingestanden, dass sie Krebs haben und deshalb sind sie gestorben. Hätten sie das von vornherein immer verneint, dann wären sie nicht daran gestorben. Medikamente werden deshalb nie heilen, sondern man muss Widerstand leisten. Wie soll das mit dem Tod aussehen? Das war ja die Frage. Nun, Tod gibt es, das müssen Sie schon eingestehen, lässt sich auch schwer leugnen, aber so berufen Sie sich dann auf die Psalmen, wo dann ja gesagt wird, dass der Mensch 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre und das höchste Alter des Menschen 120 sei. Und deshalb Zitat hier von Price, 70 Jahre sollte man schon leben, das ist das absolute Minimum. Eigentlich sollte man wenigstens 120 Jahre leben, das ist biblisch. Gott selbst hat im Alten Testament gesagt, deine Tage sollen 120 Jahre sein. Das ist nicht von mir. Gott hat es gesagt, 70 Jahre ist das Minimum. Und dabei sollte man keine Krankheiten haben. Der einzige Grund, warum Menschen, noch weiter Zitat, der einzige Grund, warum Menschen vor dieser Zeit sterben, ist darin zu suchen, dass sie es nicht verstanden haben, ihren Glauben nach dem Wort Gottes zu praktizieren, um den Tod aufzuhalten. Oder sie sterben vor der Zeit, weil sie es so wollten. Also das heißt, ich sterbe jetzt nicht, wie die Bibel das sagt, weil Gottes will, sondern weil ich diese geistlichen Gesetze nicht richtig angewandt habe oder weil ich durch die negativen Gedanken diese Krankheit heraufbeschworen habe. Ich lasse jetzt noch ein paar Punkte aus. Also es ist auch generell so, wenn wir uns jetzt mit auseinandersetzen, vielleicht kommen wir zu einer Auseinandersetzung dann zum Schluss, ist die Zeit auch abgelaufen für heute, wie beurteilen wir diese Lehre der Heilung durch Glauben aus biblischer Perspektive? Was meint ihr dazu? Genau. Die Leute würden das nie zugeben. Sie würden immer sagen, das ist ja Gott, der heilt. Aber Gott ist hier, wie ich auch vorher gezeigt habe, eine Kraft. Es ist nicht der souverän handelnde Gott. Es wird vollkommen ignoriert, dass ja im Neuen Testament die vorbildlichen Gläubigen fast alle mit Krankheit zu tun gehabt haben. Dass Paulus mehrfach seine engsten Mitarbeiter zurücklassen muss und er nie sagt, das liegt daran, weil die nicht den Glauben genug gehabt haben oder beschworen haben oder so etwas. Paulus selbst hat mit Leiden zu kämpfen. Denn die Frage, die wir uns hier stellen müssen, muss Gott denn immer heilen? Haben wir irgendeinen biblischen Beleg, dass wirklich das versprochen wird, was hier immer gesagt wird, nämlich, dass der Christ immer gesund sein muss oder es immer ist, wenn er es nur bekennt? Ich glaube, wir haben hier eine Art Geistesmagie, die durch das Aussprechen von Worten Realität verändern will, was eigentlich nur die Möglichkeit Gottes ist. Der kann durch ein Wort das Universum schaffen, wir hingegen nicht. Und dieser Unterschied wird in der Bibel auch ganz deutlich gemacht. Das Einzige, was wir nämlich tun sollen, ist Glauben. Und Glauben heißt ja nicht Magie betreiben, sondern Glauben heißt ja Vertrauen auf unseren guten Vater, an den wir uns wenden und der das Beste für uns will. Und das Beste kann manchmal auch Krankheit bedeuten. Und vielleicht nehmen wir mal ein paar Beispiele aus der Bibel, nur ganz kurz. Wo könnten wir denn sagen, kann auch Gott mit Krankheit positive Ziele in unserem Leben haben? Gibt es das?
Ja, um einen besser zu verstehen und sie dann zu trösten.
Zum Beispiel, ja. Noch andere Beispiele, positive Ziele.
Lazarus, da will er sich verherrlichen.
Genau, er will sich verherrlichen. Oder bei dem, der eben so und so viele Jahre krank war und weder er noch seine Eltern haben Sünde getan. Nicht? Und dann, wofür ist er krank? Zur Verherrlichung Gottes.
Ja, Paulus sagt ja selber, dass er deshalb krank ist, damit er sich nicht erhebe. Also,
ja. Genau, es wird ja überheblich übersetzen, dass er auch meint, dass er nicht überheblich wird. Er berichtet ja gerade vorher von seinen himmlischen Offenbarungen und dann kommt diese Erkrankung, was es auch immer sei, auf jeden Fall ist krank und dann merkt er, das ist von Gott, nämlich damit er nicht überheblich wird. Das heißt, hier ist eine pädagogische Wirkung. Also das gibt es auch. Und noch weitere Beispiele?
Wie war der Ausdruck, bevor ich krank wurde, irrte ich, oder bevor ich gestraft wurde, irrte ich?
Aha. Ja, wir könnten so etwas heranziehen. Ich erinnere mich auch daran, wo Paulus ja mehrfach betont, bleibt unter Leiden, nämlich weil das Leiden bewirkt, wie sagt er, Geduld oder Langmut, nicht? Und das Langmut bewirkt das und das. Also das heißt, Leiden hat eine positive geistliche Auswirkung für unser Leben, weil wir Vertrauen auf Gott lernen dabei, weil wir ja dadurch auch zum Beispiel geistliche Tugenden lernen können, wie Langmut, Vergebungsbereitschaft und so weiter, nicht? Geduld und all solche Sachen. Also Gott kann das auch dafür benutzen. Und es gibt, wie gesagt, kein Versprechen, was sagt, dass wir hier irdisch immer gesund sein werden. Selbst aus Jesaja 53 steht ja nicht, dass wir immer gesund sein werden, sondern selbst wenn man es charismatisch auslegt, bedeutet es ja nur, dass letztendlich Gott Krankheit besiegen wird. Nicht, dass ab diesem Zeitpunkt alle Krankheit aufhört, wenn wir nur richtig denken. Denn da steht ja bewusst auch, er hat das getan und nicht wir durch unser richtiges Bekennen und Denken. Wobei wir hier merken, hier wird Gott ein Stück vergewaltigt. Die Krankheit wird erst besiegt, so würde ich auch sagen, wenn nämlich unser schwacher, verweslicher Leib eingetauscht wird in den verherrlichten Leib, wie wir das in 1. Korinther 15, Abvers 51 lesen, wo dann auch von der Verwandlung des sterblichen Leibes gesprochen wird und wir dann eben mit dieser Sache nicht mehr zu tun haben. Beispiele, dass Gläubige in der Bibel krank gewesen sind, ist beispielsweise von Trophimus, der im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4 erwähnt wird, oder von Epaphroditus, der eine fast tödliche Krankheit gehabt hat, Philipper 2, Abvers 25, Timotheus, der etwas Wein trinken soll für seinen Magen, 1. Timotheus 5, Vers 23 und einigen anderen Beispielen mehr. Auch Paulus natürlich. Hiobs Krankheit wird umgedeutet bei diesen Glaubensheilern. Die sagen, auch bei Hiob sei die Krankheit doch vom Teufel verursacht. Und das stimmt zumindest auf Anhieb ja, also auf ersten Blick ja. Auf den zweiten Blick, wenn wir genauer hinschauen, dann merken wir, dass diese Krankheit zwar durch den Angriff des Teufels ausgelöst war, aber durchaus auf das Betreiben Gottes, was dann eben auch mehrfach betont wird. So zum Beispiel Hiob 1, Vers 20 bis 22. Nun stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, schor sich das Haupt, fiel auf die Erde nieder und betete an. Dann sagte er, nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt gehe ich da wieder hin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Also für Hiob ist ganz klar, diese Krankheit kommt von Gott. Auch das Leiden kommt von Gott. Und das ist bis zum Ende so. Und bis zum Ende wird gesagt, dass Hiob gerecht geblieben ist, obwohl er solche Aussagen gemacht hat. Vertreter der Glaubensbewegung sagen, der hätte geirrt, denn er hätte hier ein falsches Prinzip. Er hätte dadurch, dass er Krankheit angenommen hat, sei er ja krank geworden. Was natürlich in der ganzen Handlung, die wir im Hiob sehen, vollkommen absurd ist. Denn der hat ja gar keine Krankheit angenommen, die kam ja plötzlich und dann litt er darunter. Und es wird sogar gesagt, dass sie auf Initiative Gottes gekommen ist. Und das wird nämlich mehrfach dann auch so gesagt und bis zum Ende wird gesagt, dieser Mann war untadelig und rechtschaffend. Er fürchtete Gott und mied das Böse, das Leben lang. Oder dann in Kapitel 1, Vers 22, bei all dem sündigte Hiob nicht und äußerte nichts Ungehöriges gegen Gott. Dann am Ende bekennt er, Gott hat mich geheilt, genauso wie er mich krank gemacht hat. Hier müssen wir sehen, also biblische Beispiele lassen diese Krankheitssieg so nicht erkennen. Schon gar nicht durch geistliche Gesetze, die wir befolgen. Sondern wenn, müssten wir uns der Souveränität Gottes ausliefern, der über Krankheit und Gesundheit entscheidet. Und wie steht es noch? Sagt Jesus, kannst du deinem Leben eine Spanne hinzusetzen? Antwort dabei ist nein. Was sagen uns die Heilungsprediger hier, diese Glaubensprediger? Ja, du musst nur richtig denken. Dann kannst du deinem Leben viel hinzusetzen. Mindestens 120 Jahre. Und da merken wir, das ist Vergewaltigung biblischer Aussagen. Und eigentlich, so wie ich provozierend gesagt habe, eigentlich sektiererisches Denken. Weil es ein falsches Gottesbild hat, ein falsches Bild von Krankheit und Gesundheit hat, auch ein falsches Bild von Gebet hat, weil es den Christen, so wie einige Aussagen von Kenyon auch deutlich machen, eigentlich den Christen zum kleinen Gott erklärt. Also Hagen sagt auch einmal, der Christ ist Gott mit kleinem G, so sagt er das dann. Weil wir genau das tun können, was Gott auch tun kann, indem wir dieses Wort des Glaubens oder wie gesagt das Wort Gottes aussprechen. Aber lasst euch nicht irritieren, Glauben wird anders definiert, das ist eine Art magische Einbildung, nämlich Kraft des positiven Denkens. Wort Gottes ist nicht Wort Gottes, wie wir es verstehen, sondern dass es diese von Gott geoffenbarte Wahrheit ist, Wort Gottes, an der ich mich festhalten muss. Und wenn ein Vertreter sagt, er ist gesund, heißt das nicht dasselbe, als wenn ich sage, ich bin gesund. Hier ist es eben mehr das Bekennen, ich bekenne, ich bin gesund. Auch wenn ich noch irgendwelche Schmerzen spüre. Wie gesagt, nicht alle charismatischen Heiler vertreten das so, aber eine immer größer werdende Gruppe von Heilern in den USA und auch in Deutschland vertreten das ganz genau so. In Deutschland, relativ bekannt, sind dabei Personen wie dieses Wort- und Geistbewegung, wie auch die Rema Bibelschule in Bonn, also nicht verwechseln mit dem Bibelseminar Bonn, nicht? Rema Bibelschule in Bonn, also das muss man deutlich hier natürlich unterscheiden davon. Es gibt auch andere Prediger in der charismatischen Bewegung, die das genauso lehren. Du musst richtig bekennen und dann wirst du gesund. Biblisch gesehen allerdings, glaube ich, ist das falsch. Ja. Bitte?
Diese
Zum Teil, das kommt darauf an, was in den Healing Rooms stattfindet. Das ist von Gemeinde zu Gemeinde noch etwas unterschiedlich. Das heißt, es ist nicht immer dasselbe, was dort praktiziert wird. Manchmal ist in den Healing Rooms einfach bloß Fürbitte. Das heißt, da kann irgendjemand sich melden und kann sagen, bitte betet für mich. Und das ist ja durchaus biblisch gesehen unproblematisch. Es sei denn, ich gebe die Versprechen, dass dadurch auch tatsächlich Heilung geschieht. Dann merken wir, geht das über den Maß biblischer Möglichkeiten hinaus, dann ist es Magie, die betrieben wird. Weil wir als Christen immer im Kopf haben müssen, wir sind vor Gott immer nur die Bittenden. Und entscheiden, ob geheilt wird oder nicht, tut letztendlich immer Gott. Und manchmal sagt er ja und manchmal nein. Das Versprechen, immer zu heilen, gibt es deutlich biblisch nicht. Wir finden eher Beispiele, wo Gott sogar Krankheit zulässt oder sogar schickt. Das wird von Vertretern der Glaubensbewegung als unbiblisch zurückgewiesen, gesagt, dadurch, dass du das glaubst, wirst du krank. Das finden wir in der Bibel nirgends, diese Lehre. Es gibt Krankheit verursacht durch den Teufel, aber auch dann nur, wenn Gott sie zulässt. Manchmal aber welche, die direkt durch Gott geschickt ist, um uns zu korrigieren, um uns vor möglichen Sünden pädagogisch abzuhalten, um Gott zu verherrlichen und solche Sachen mehr. Aber Healing Rooms, das kommt darauf an, das ist noch nicht der Begriff. Der Begriff ist so einer, der flächendeckend verbreitet wird. Es kommt darauf an, was man dort macht.
Eine Frage zusammen, also als wir jetzt viel über diese Personen aus der charismatischen Bewegung hatten, da kam ja heraus, dass viele ein theologisches Studium auch an angesehenen Schulen absolviert haben. Und wieso fallen die jetzt quasi doch auf solche Lehren, zum Beispiel von dieser Frau Eddy und anderen Sekten rein und versuchen, die irgendwie mit dem christlichen Glauben zu verbinden, denn die müssen doch an der Schule also genau das gelernt haben, was wir jetzt hier anfangen.
Genau, durchaus, da müssen wir unterscheiden. Es gibt manche dieser Heilungsprediger, die haben nie irgendetwas studiert. Also da habe ich auch einige von genannt. Das sind einfach Leute, ganz normale, manchmal einfache Arbeiter, die irgendwann die Erfahrung gehabt haben, ich bin geheilt oder jemand anders wird geheilt, dadurch fasziniert sind, dann eine Art eigene Theologie entwerfen. Dann gibt es diejenigen, die zwar ein Studium gemacht haben, aber an theologischen Ausbildungsstätten, die selbst sehr stark charismatisch geprägt sind. Und dann gibt es diejenigen, die an renommierten Ausbildungsstätten, die also nicht neutrale, aber sagen wir mal jetzt nicht oberflächlich, sondern auch tiefergehende theologische Ausbildung gehabt haben, zum Teil sogar an fundamentalistischen, eben nicht charismatischen Ausbildungsstätten oder staatlichen Ausbildungsstätten, die gibt es auch. Bei denen muss man aber sagen, ist meistens ihre Bekehrung zur Charismatik, ihre Geistestaufe nachher gekommen. Das heißt, sie haben das erfahren, häufig haben sie eine Zeit lang im christlichen, also im fundamentalistischen, evangelikalen Bereich gearbeitet und haben dann Erfahrungen gemacht mit Pfingstpredigern, mit charismatischen Personen, haben dann eine Geistestaufe erlebt und sind durch ihre Erfahrungen zu dieser Lehre gekommen. Also nicht durch das theologische Arbeiten, sondern durch ihre Erfahrungen. Das ist ein ganz häufiger Weg.
Könnte man sagen, ihre Begeisterung ist quasi mit ihnen durchgegangen, sodass sie sich manche kritische Fragen und Lehren der Bibel,
genau,
da entgegenstellen, gar nicht mehr erstellen.
Richtig. Und das wird häufig von Ihnen auch genauso gesagt. Es wird nämlich gesagt, der Verstand kann diese Wahrheiten gar nicht erfassen. Der Verstand verhindert sogar das Handeln Gottes. Sondern ich muss einfach bloß glauben. Also dass ein Widerspruch zwischen Glauben und Erfahrung und Handeln Gottes aufgebaut wird. Und dass sie damit versuchen, ihr theologisches Wissen unter Kontrolle zu bekommen oder in Einklang damit zu bringen. Also so funktioniert das in vielen Fällen. Und natürlich werden dann auch Bibelstellen genannt. Aber da müssen wir häufig sehr genau drauf schauen. Die Gefahr besteht dabei, wie überhaupt bei allen gefährlichen Sekten, dass sie Halbwahrheiten verkündigen. Gefährliche Sekten verkündigen fast nie nur Lügen. Das ist viel zu offensichtlich, da fällt keiner drauf rein. Das wird ja auch nicht mit Absicht getan, sondern es werden biblische Wahrheiten erkannt, sie werden dann entweder überspitzt, vereinseitigt, andere Sachen werden herausgelassen und dann entsteht eine Irrlehre da heraus und so ähnlich ist es hier auch. Das heißt, der Wurzelgrund sind Ideen, die auch außerhalb der Bibel stehen, die werden jetzt angewandt auf biblische Ereignisse und die versuche ich da wiederzufinden. Ich finde dann auch Beispiele, die ich passend mache oder die für mich passen. Wer mal typisch so etwas versuchen will herauszubekommen, muss mal mit Zeugen Jehovas sprechen. Zeugen Jehovas nehmen die Bibel, die haben auf alles eine Antwort. Und trotzdem wissen wir und haben ein ungutes Gefühl, merken, das kann doch nicht stimmen. Und es stimmt ja auch nicht. Aber es ist einfach so ein ausgefeiltes System, dass dann plötzlich Sachen erklärt wird, auf die Idee wären wir nie gekommen. Also für mich eine solcher überraschenden Erlebnisse war mal, also es gab viele, aber eine, die hat mich nur sehr verblüfft dann, damals, heute kenne ich das ja lange, als ich mit ihnen über die Zeugen, also über Jesus gesprochen habe, als Sohn Gottes, da hatte ich ihnen ganz stolz dann gesagt, aber hier ist doch der Thomas, der kniet doch vor Jesus nieder und betet an, mein Herr und mein Gott. Das zeigt doch, Jesus akzeptiert, dass er Gott ist. Klang für mich ganz einleuchtend. Aber tatsächlich, was soll man denn dagegen sagen? Jesus weist doch sogar den Jüngling zurück, der sagt, guter Meister, sagt er, nee, nur einer ist gut, der Vater im Himmel. Warum tut er denn das hier nicht? Sagt er nicht, bete mich doch nicht an, bete zum Himmel. Antwort der Zeugen Jehovas, kennt ihr die? Antwort der Zeugen Jehovas ist, ja, ja, der kniet vor Jesus, aber der betet zu Gott im Himmel. Der sagt, mein Herr und mein Gott, nicht zu Jesus, obwohl er vor ihm kniet, sondern vor Gott im Himmel. Hier muss man natürlich sagen, das ist doch so absurd, das ist doch vollkommen blöd, so eine Interpretation. Aber warum muss die so sein? Ja, weil die Theologie so lange feststeht, deshalb kann es ja nicht anders sein. Nun, mit diesem Tipp, da hätten sie die ersten Christen in den ersten drei Jahrhunderten beraten sollen, nicht? Die vor dem Kaiserstandbild beten sollten. Da hätten die das alle getan. Wären die alle vor dem Kaiserstandbild, hätten sich niedergeworfen und gesagt, mein Herr und mein Gott. Und hätte man sie gefragt, ja, betest du zum Kaiser? Nein, wie kommst du auf die Idee? Der steht gerade zufällig da. Nicht? Ich bete doch zu Gott im Himmel. Oder Daniel hätte man das geben können. Ich werft euch nieder vor dem Standbild. Er hätte doch sie niederwerfen können. Und mein Gott, und dann, ja, ich bete doch nicht zum Standbild. Wie kommst du darauf? Das ist zwar gerade vor mir, nicht? Aber... Und da merkt man, es ist eigentlich total absurd, so eine Interpretation. Aber bei Sekten, bei denen feststeht, was das Ergebnis ist, dann haben sie immer eine Antwort. Und irgendwie hat eine gewisse Plausibilität. Aber eigentlich für einen neutralen Außenstehenden, der nicht schon sehr stark geprägt ist von der Bewegung, ist sie letztendlich nicht überzeugend. Und so auch hier. Natürlich kann man zitieren, wer Glauben hat, wie ein Senfkorn, spreche zu dem Berg, werfe dich ans Meer. Klar steht das ja in der Bibel. Nur wir dürfen nicht diese einzelne Stelle nur nehmen. Weißt, und da heraus kristallisieren. Und wir müssen immer darauf achten, sage ich das jetzt in der Beziehung zu Gott oder sage ich es, weil ich irgendein geistliches Gesetz begriffen hätte? Dann müssen wir darauf achten, Pistoio im Neuen Testament ist eben nicht Glauben als eine Art Einbildung, wie die Kraft des positiven Denkens. Er sagt, Glaub ist stark genug, heißt so viel wie, bilde es dir ein. Sag es immer wieder, lass deine Gedanken in keine andere Richtung gehen. Glaube in der Bibel heißt in erster Linie Vertrauen, und zwar Vertrauen auf die Allmacht Gottes und nicht auf meine Fähigkeiten oder Gesetze. Und das ist was vollkommen anderes. Hier ist derselbe Begriff, aber ganz anders gefüllt.
Wie kann es sein, dass so ein guter Bibellehrer wie der Hovenil so abrutscht?
Tja, das ist eine Frage, die ich genauso beantworten würde. Bei ihm kam das nicht durch theologisches Forschen, sondern durch eine existenzielle Erfahrung. Denn bei ihm war es ja so, er war in Afrika, seine Tochter war schwer krank, seine Tochter wurde von dem Propheten Joshua geheilt und ab dem Zeitpunkt war er offen für diese Heilungslehre. Das war nicht durch theologische Arbeit, sondern durch persönliche Erfahrung. Und persönliche Erfahrung wirkt für viele Leute, selbst wenn sie hochgebildet sind, plötzlich so beeindruckend, dann sind sie bereit, alles, was sie vorher geglaubt und gewusst haben, über Bord zu werfen. Und wir dürfen das auch nicht zu schnell verurteilen. Wenn wir selbst unter Krankheit leiden, viele Leute, die ich kenne, auch Christen, sind plötzlich offen für alles. Und die gehen nicht nur zu solchen Glaubensheilern. Wenn das hilft, dann gehe ich auch zum Schaman. Ich probiere jede alternative Heilmethode auf. Himalaya-Salz stelle ich mir hin. Oder ich trinke jetzt nur noch Schüsslersalze oder nehme Homöopathie. Ich nehme alles, egal wie absurd das ist. Einfach die Hoffnung, mir wird geholfen. Die ist manchen Leuten so stark, dass dann alles, was man vorher kritisch gedacht hat, fällt alles runter. Und naja, wir können froh sein, wenn wir noch nicht in so einer Situation gewesen waren. Und Gott bitten, dass er uns nicht in solche Situationen führt. Aber viele Menschen sind unter persönlichen Erfahrungen dazu gekommen, dass sie ihre Theologie danach ihrer Erfahrung ausgerichtet haben, als umgekehrt ihre Erfahrungen bewertet haben nach dem, was Gott offenbart.
Aber er ist zum Beispiel dieser Weg, der alle seine, also viele von seinen alten Aussagen.
Ne? Genau, aber im Nachhinein. Hier ist es so, das Ziel wurde umgesetzt durch seine Erfahrung und hinterher kommt der Verstand nach und versucht jetzt seine neue Erfahrungen logisch zu begründen. Wie gesagt, er ist hier nicht seine Meinung verändert durch theologisches Studium. Ganz deutlich sagt er selbst auch, durch diese Erfahrung, er hat den Propheten Joshua dort kennengelernt. Wobei er in den letzten Jahren ja wiederum etwas eher auf Abstand geht, auch zu Prophet Joshua. Er war erst ganz begeistert, in den letzten Jahren ist wieder so eine gewisse Distanz. Kam unter anderem dadurch, er hatte dann ja eine Biografie von ihm geschrieben und dann war irgendwie Joshua doch nicht mit einverstanden und das hat ihn dann zum Nachdenken gebracht, ja, ist da irgendwas nicht in Ordnung oder so, und er ist wieder ein bisschen auf Distanz, aber nicht ganz, dass er diese Position revidiert, aber seine erste Begeisterung ist auch wieder ein bisschen abgeflaut dabei. Und wie gesagt, das, was wir ja bekennen müssen, und da hat natürlich, das kommt bei O'Neill dazu, er kommt aus einer sehr strengen Brüdergemeinderichtung in den Niederlanden. Und bei denen war es weitgehend so, dass Heilung überhaupt ignoriert worden war, auch positive Heilung. Natürlich keiner in der Bewegung hätte gesagt, Gott heilt nicht, das nicht. Aber sie hat praktisch in den Gemeinden in den Niederlanden keine Rolle gespielt. Und dass er dann gemerkt hat, ja, in der Bibel steht doch viel von Heilung. Und das stimmt ja auch. Nur hat er jetzt von dem einen Extrem sehr zurückhaltend, nicht irgendwie einen Weg gefunden, ja, da ist doch was, vielleicht sollten wir mehr beten für Kranke, vielleicht sollten wir mehr, was weiß ich, Älteste rufen, Salben und so weiter, sondern dann gleich ganz das übernommen, was dort da geboten worden ist. Und das ist häufig eine Gefahr von Leuten, die aus relativ strengen Gemeinden kommen, die so etwas gar nicht praktizieren. Sie erkennen die Wahrheit und merken plötzlich, in der Bibel steht ja was von Heilung. Und da das in ihren Gemeinden gar nicht berücksichtigt wird, gehen sie ganz auf das, die andere Position ein. Das ist häufig dann eine Gefahr, die wir bemerken. Also vom einem Extrem gleich zum anderen Extrem. Und das liegt einfach daran, man hat das Vakuum gespürt, zu Recht ja sogar, und will das jetzt füllen. Und da man keine ausgewogene Position kennenlernt, nimmt man die der Leute, die einem das nahegebracht haben. Das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der dabei eine Rolle spielt. Und es gibt ja tatsächlich relativ wenig Personen, die so etwas ausgewogen praktizieren. Also ich kenne auch wenig Gemeinden, die das ausgewogen praktizieren. Ich kenne eher Gemeinden, die sagen, lieber die Finger davon, dass, naja, theoretisch heilt Gott ja, aber wir wissen ja nicht so genau, nur nicht zu extrem, dass ich dann so gut wie nie erlebe, dass dann auch mein Kranker nach vorne gerufen und gesagt, jetzt beten wir mal bei dem. Das heißt, ich muss ja nicht mit den Versprechungen verboten sein, der wird jetzt gesund. Muss ja nicht. Man kann ja auch so mal für den beten. Das, was es dann höchstens gibt, ist mal allgemeine Fürbitte. Das ja, aber das kann ja auch noch intensiver sein. Oder intensiver die Salbung der Ältesten oder so. Also das sind wirklich nicht bei vielen Gemeinden, wo das im Glauben, also jetzt meine ich positiv Glauben, Vertrauen auf Gott, seinen festen Platz hat. Oder dann kenne ich eben die Gemeinden, die das sehr exzessiv betreiben und dann häufig unbiblisch. Na gut, ihr merkt schon, das Seminar dauert meistens ein bisschen länger als angegeben, aber freut euch darüber. Ihr bekommt dann immer noch einen Gratiszuschlag sozusagen, nicht? Ohne dass ich hinterher noch die Hand aufhalte oder so. Und ja, nicht? Also die $20 oder so, nicht? Pro Stunde. Ja, dann werden wir heute Abend, wie viele Stunden sind wir jetzt schon zusammen? Nicht? Zweieinhalb Stunden. Ja, also, falls ihr nächste Woche nicht kommt, erinnere ich hier daran, in 2 Wochen, also nicht nächste Woche, in 2 Wochen wird es einmal ausfallen, aber in 3 Wochen findet es wieder statt. Weil in 2 Wochen bin ich in der Schweiz. Da könnt ihr mich zwar auch gerne besuchen, aber das ist für euch mit einer etwas längeren Anfahrt verbunden. Deshalb lassen wir es besser ausfallen. Nächste Woche findet es statt, übernächste Woche nicht und dann in 3 Wochen wieder. Ich habe vor, dann das nächste Mal wieder ein paar Personen vorzustellen und mich dann auf die Lehre der Prophetie zu konzentrieren, weil das ja einer der wichtigen Punkte ist. Wir haben Zungenreden gehabt, Heilung gehabt, Prophetie gehabt. Was dann noch übrig bleibt, beim letzten Mal werde ich noch einige andere Lehren damit hineinnehmen, so beispielsweise Seelsorge, charismatische Seelsorge, Bedeutung des Heiligen Geistes und der Seelsorge. Das wird dann beim letzten Mal mit drankommen und auch noch ein paar andere Besonderheiten der charismatischen Bewegung, Geistestaufe, will ich da noch mit reingehen und solche Sachen. Ah ja, und das erwähne ich hier vielleicht auch noch. Ich bin dabei, ein kleines Büchlein über das Thema zu schreiben. In dem wird das meiste drinstehen, was ich euch hier jeweils sage. Ihr merkt ja auch, manche Sachen lese ich dann ab, davon, die ich eben hier geschrieben habe. Ich hatte eigentlich gehofft, euch das hier schon geben zu können im Laufe des Seminars. Das wird nicht ganz klappen. Ich merke, es dauert länger, als ich optimistisch geplant habe. Ich werde euch allerdings nochmal einen Hinweis darauf geben und ihr könnt entweder im Blanko vertrauen, dass das gut ist, mir hinterher sagen, ich schicke euch eines zu, oder ich kann euch dann einen Hinweis geben, jetzt könnt ihr das irgendwo anschauen und wenn ihr wollt, euch das anschaffen. Das wird so im Umfang von rund 100 Seiten sein. Vielleicht 110, vielleicht auch 120, aber so um den Dreh herum. Wird einen ähnlichen Aufbau haben, also das heißt, biblisch zu sehen, wie ist das mit den Geistesgaben, mit den Charismen, dann die Geschichte der charismatischen Bewegung, wichtige Personen, wichtige Werke der charismatischen Bewegung besprechen, dann wichtige Lehren der charismatischen Bewegung besprechen und am Ende einige Tipps, wie gehe ich um mit charismatischen Betonungen in der Gemeinde. Das wird der Aufbau sein. Gut, dann lasst mich hier noch zum Ende beten und dann entlasse ich euch gerne. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir wissen, dass du gesund machen kannst und dass du es auch tust. Vielen Dank dafür, dass wir mit all unseren Bitten und Schwierigkeiten zu dir kommen können und dass du gerne zuhörst. Vielen Dank, dass du unser Vater bist, der es gut mit uns meint. Wir möchten dich bitten, dass wir in dieser Abhängigkeit zu dir ständig wachsen und auch im Vertrauen zu dir. Behüte du uns aber vor Irrlehren, vor falschen Betonungen, die zwar gut klingen, aber letztendlich uns weg von dir und der Beziehung zu dir führen. Lass du uns das erkennen, lass du uns helfen können, wo andere Menschen davon verführt werden, und lass du uns auf der anderen Seite positiv immer mehr erfahren, wie du in unserem Leben und der unserer Gemeinde eingreifst. Amen. Dann einen schönen Abend, gute Nacht. Fahrt vorsichtig, es könnte wieder glatt sein.